You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät und wir sind immer noch im Jahr 1994, seit Monaten gefühlt,
ja, stimmt.
Aber es dauert zurzeit auch lang. Ich muss vielleicht erklären, die Intervalle sind teilweise ein bisschen lang zwischen den Folgen, aber wir haben nur ein bestimmtes Kontingent pro Monat, was wir uploaden dürfen und da wir immer eher Überlänge haben, sind wir eigentlich mit zwei Folgen immer schon durch. Daher zurzeit öfter mal Pausen zwischen
Richtig.
Den Folgen.
Und es gibt auch noch so Dinge wie Job, Familie.
Ja, aber der eigentliche Grund ist das Minuten.
Ja, ja, klar, alles andere ist ja, wie sagt ein Fußballer, alles andere ist primär.
Genau. Mein Name ist Marc Hofmann, neben mir sitzt Klaus Bieler wie immer oder wie allermeistens und als Experte auch für das Jahr 1994.
Heute da war ich schon 23.
Ja. Kannst dich auch noch an einiges erinnern, vermutlich?
Ja.
Filme haben wir auch noch nicht durch.
Oh.
Es gibt noch, okay. Ich sag jetzt mal noch, König der Löwen.
Habe ich erst gesehen, als ich Kinder gehabt habe.
Ja.
Weil man ist eigentlich als Erwachsener mit in.
Ja, machen ja Leute auch, genau, in Musicals und so.
Wo dann Kerzeleuchter singen.
Aber kennst du das auch, dass man irgendwo ist, wo eigentlich nur Familien sind und teilweise so Mundenhof oder so.
Ja, ja,
und
ja.
Teilweise laufen dann so Paare ohne Kinder rum, wo man immer denkt, so, was haben die eigentlich für ein Leben, dass die ohne Kinder jetzt
hier. Ja, die möchte schauen, ob die Zukunft was für sie bringt.
Ja.
Kann das was, heißt sie heutzutage. Ich weiß
ja, oder sie wissen nicht, was sie sonst machen sollen und denken, gehen wir halt mal auf den Mundenhof.
Ja, ich meine, da gibt es auch schöne Tiere, Erdmännchen
zum Beispiel.
Ja. Was ich sagen möchte, es gibt ja Filme, da sind Familie drin, dann gibt es aber Filme, da sind nur Mädchen drin.
Mhm.
Und ich war, oder junge Frauen, so, ich war der einzige Mann in, wie heißt es, bis Dingsbums, Pattinson,
ja,
Twilight.
Ja, Twilight, ja.
Ich war drin und schaue mich um und denke so, oh Mann. Oh
ja, aber
Mann.
Du warst schon 30, als der Film rauskam.
Ich war noch älter. Ich habe meine Frau begleitet.
Ach so, ja.
Und dann noch. Das spielt
ich dachte, du warst allein.
Nein, das spielt ja in Volterra.
Ja.
Und dann waren wir in Italien und dann habe ich gesagt, okay, wenn meine Frau unbedingt nach Volterra will, dann fahren wir dahin. Jetzt kommt's. Das wird gar nicht in Volterra gedreht, sondern in Montepulciano oder sowas. Das heißt, wenn wir wieder in Italien sind, müssen wir dorthin, wo das Dorf behauptet hat, Volterra zu sein.
Film ist Lüge.
Ja, so, aber ich habe dort im richtigen Volterra, großer Teppich gekauft, so orange mit einer Sonne drauf, die wie aussieht wie Henry Rollins' Tattoo.
Hey, guck
mal. Also es hätte sich doch gelohnt.
Ja, stimmt.
Ja. Jedes italienische Dorf lohnt
sich. König der Löwen, Shakespeare-Bezug natürlich, Hamlet in der Walt Disney-Version.
Habe ich sofort gedacht.
Als für uns Anglistik Nerds. Und natürlich großes Titellied von Elton John, Can't You Feel the Love Tonight? Ein Lieblingslied meiner vierjährigen Tochter.
Und meiner fast 83-jährigen Mutter.
Süß jetzt.
Can you feel?
Elton John, was für alt und jung?
Ja, Phil Collins und Elton John.
Ja, ja.
Bei Phil Collins bei Tarzan. Ja.
Tarzan. Vier Hochzeiten und ein Todesfall.
Oh, fantastisch.
Wet.
Ja,
mit ihrem einzigen Hit, glaube ich, oder? Haben die noch mehr? Weiß man, was
über Wet Wet? Feel it in my finger. Ja. Nee, was ist das eigentlich für ein Kackname? Wet.
Ja, ist ganz, ganz schlimm.
Aber was, bester Gag in Vier Hochzeiten und ein Todesfall?
Hä? Weiß nicht.
Wo Hugh Grant zu Duckface sagt, irgendwie, du hast gedacht, sie sagt zu ihm, dass er sie fertig gemacht hat, weil sie gedacht hat, U2 sei ein Unterseeboot. Und dann sagt Hugh Grant, U2 haben durchaus eine nautische Qualität.
Finde ich gut. Hugh Grant spielt eigentlich auch immer sich selber, glaube ich, meint man. Bis auf die letzten Jahre, da wird er doch jetzt zum Virtuosen langsam in den Guy Ritchie-Filmen und so. Aber damals hat er eigentlich immer nur eine Rolle
gespielt. Ja, und dann gab es einen selbst. Film, der hieß Eine sachliche Affäre. Der wurde voll fertig gemacht, weil da war Hugh Grant irgendwie fies und das wollen wir ja nicht. Und in Bittermoon.
Ja, Bittermoon, gerade wollte ich sagen, jetzt kommt sicher gleich Bittermoon.
Hey, ich kann auch wieder gehen.
Nein, ist in Ordnung.
Mando! Also,
wo. Wieso Duckface? Andy McDowell?
Oder? Nein!
Ach so, ja, Andy McDowell. Ich war großer Fan damals.
Ja, aber ich war doch sehr verschreckt, als sie in ihrer Rolle aufzählt, wie viel Lava
sie hat. Ja, ja,
32.
Promiskuitive.
Ja, das ist ja furchtbar.
Hintergrund.
Ich habe völlig vergessen, was ich sagen wollte.
Vielleicht fällt es dir wieder ein.
Duckface. Ah ja, die in ihn verliebt war, an seine Ex, und die taucht dann immer wieder auf. Und er möchte halt nichts, und die heult dann auch immer, und irgendwie wird sie halt Duckface genannt von seinen coolen Freunden. Ich finde den Film immer noch super, wobei ich romantische Komödien, aber die ist super, und vor allem finde ich die Szene, wo der eine, der später, glaube ich, in der Serie Rom mitspielt, wie heißt der?
John Hannah.
Ja, schrei mich nicht
das
so
Gedicht,
an.
Dieses Gedicht. Ja, ja. W.H. Auden.
Mhm.
Auden. Stop all the clocks und so weiter.
Super. Berührt mich extrem.
Ja, 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 ja. Ganz toll.
Ja. Und die eine Schauspielerin, die mit ihm zusammen wohnt.
Kirsten Scott Thomas.
Nein, nicht die.
Finde ich auch super übrigens.
Ja.
Ja, auch englische Patient und so weiter.
Ja, und die spielt, vor kurzem habe ich sie in irgendeiner Serie gesehen, wo ich dachte, wo kommt die jetzt wieder her? Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war...
Ja, die war nie weg. Die ist immer...
Ja.
Und gute Filme.
Jedenfalls, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte.
Das fällt dir wieder ein.
Das kann jeder sagen. Also ja, die, die mit ihm, mit Hugh Grant, immer zu spät zu Hochzeiten
läuft,
die ist auch ganz früh verstorben. Ich glaube an Asthma oder irgend sowas.
Okay.
Schlimm.
Ja. Schlimm. Jetzt kommt noch ein Film mit dem Titel Wolf, den ich damals sehr gefeiert habe, wie man heute sagt.
Michelle Pfeiffer,
Jack Nicholson und Michelle Pfeiffer und James Spader als Fiesling, wie immer.
Ja.
Im Grunde eine Modernisierung des Werwolf-Mythos in die heutige Geschäftswelt mit einer leicht ambivalenten Aussage, nämlich, dass das Tierische, also diese Verwandlung in den Wolf, ihn ja dann nachher zum erfolgreicheren Geschäftsmann auch macht und zum besseren Liebhaber übrigens auch und so weiter. Und also ich mag halt Jack Nicholson, ich mochte den immer in Filmen und Michelle Pfeiffer sowieso auch und fand den Film bei all seiner Albernheit auch ganz, ganz grandios.
Dass ich den hab.
Ja, sicher.
Ich wundere, dass du jetzt zuerst ich mag halt Jack Nicholson sagst. Ich weiß, dass in deinem Herzen eine Michelle Pfeiffer...
Nein, ich war tatsächlich auch ein ganz großer Fan von Jack Nicholson und habe mir mal vorgenommen, ich weiß nicht, mit 18, 19, ich gucke mir jeden Film mit Jack Nicholson an. Mhm. Auch rückwirkend noch und alle künftigen. Und habe, glaube ich, die meisten, ja, die meisten würde ich sagen, habe ich drin.
Gratulation.
Ja.
Und Michelle Pfeiffer, die Mafiosi-Braut, gut?
Na, gut.
Ja, natürlich gut. War ich auch im Kino.
Guter Film, früher Film.
Ja,
früher. Ja. Der Postmann oder Postmann.
Oh ja.
Il Postino.
Jetzt ich als oberflächlicher Italienliebhaber, also die Frau, die dort mitmacht.
Yes! Wunderschön, hat man nie mehr gesehen, gell? Weiß man nichts, oder?
Doch. Wie heißt sie? Grazia?
Ich weiß es nicht.
Sie spielt in irgendeinem Film von Woody Allen mit. Ich habe nämlich, ich reiße aus Zeitschrift immer Bilder raus, die ich dann abzeichne, abmale oder sonst was damit mache. Collagen, da sieht man sie mit Woody Allen.
Mhm.
Also eine wunderschöne Frau. Und ein wunderschöner Film.
Ja.
Ich finde, ihre erotische Ausstrahlung ist fast ein bisschen krass im Gegensatz zu diesem klebrigen Postino.
Der ja die Dreharbeit nur kaum überlebt hat, glaube ich.
Ja,
der
ist ja
gestorben, der war ja schon arg krank zu der Zeit. Philipp Noiré noch als Pablo Neruda. Und ich weiß noch, im Kino am Ende, da waren ein paar, sagen wir mal, mit Akzent, südosteuropäischem Akzent sprechende Kinobesucher. Ja, die jetzt auch optisch, wo man gedacht hätte, die gehen jetzt eher in den neuen Stallone oder so, als in Il Postino. Ich glaube, sie haben sich einfach im Film vertan. Ich würde es ihnen unterstellen, ohne jetzt, aber ich glaube es einfach. Aber sie haben durchgehalten und ich habe mich immer gewundert, sie haben dann geredet und gelacht und dann aber den Film durchgezogen. Und dann kam ja am Schluss, kommt nochmal so ein Gedicht, wird so ein Gedicht eingeblendet, vielleicht von Pablo Neruda, ganz zum Ende im Abspann. Und dann liest man noch dieses Gedicht und als sensibler Intellektueller liest man das Gedicht, das ist ganz berührt, ja, das Herz ist weit, Augen Tränen vermutlich, die Haare stehen zu Berge am ganzen Körper und dann hat einer dieser Kollegen dann eben irgendwie zu seinen anderen Kollegen gesagt, hey, willst du lesen, die Scheiße? Und hat sie damit halt zum Gehen aufgefordert. Aber sie haben den ganzen Film durchgehalten.
Gut, dann hätte man das auch verdient, dass man am Schluss mal, willst du lesen, die Scheiße, Mann?
Naja.
Ja, aber wie gesagt, wunderschöne Frau.
Ja,
also eigentlich eine Liga mit Monica Bellucci.
Ja, die ja nur du schön findest, also hier von uns zwei zumindest, also nicht weltweit nur du, aber jetzt von uns zwei findest du...
Monica Bellucci?
Ja, ich weiß nicht, sagt mir nichts.
Sag mal, bist du toll geworden?
Nein, das ist mir überhaupt. Und seit ich diesen, das, wo sie ihr die Haare abschneide, da Milena, Marlina, furchtbarer Film, furchtbar,
super,
ganz
Film,
schrecklich.
Super Film. Was ist denn mit dir los?
Also, nein, das war ein ganz deprimierender Film.
Ja, und? Willst du eine Friede, Freude,
Eierkuchen? Ja, möchte ich. Das ja, Leben super. Ist, kann deprimierend
genug sein. Na ja, klar.
Also.
Wenn man nur Melodik-Metal hört. da fällt mir ein zu Il Postino. Es gibt ja auch den Film...
Postman.
Nee, das, was du gerade sagst, Zauber von Marlena,
ja.
Milena. Und da fällt mir noch gerade ein, mit klappriger Italiener und so, der Vater von dem Jungen, der ja in seine Lehrerin verliebt ist, wem, wer soll es ihm verdenken, außer Marc, der hockt in seinem Zimmer und fummelt irgendwie an sich rum. Dann kommt der Vater rein und schreit, du wirst doch blind! Finde ich super, diese Szene.
Jetzt haben wir noch zwei Filmlein, drei, Clerks. Ja. Habe ich sehr geliebt damals, der erste Film von, wie heißt der, Kevin Smith, glaube ich, der dann ja so ein bisschen steil ging nach diesem Film, ein richtiger Indie-Film,
ja,
eigentlich so in der Jim Jarmusch-Tradition,
schwarz-weiß. Ich hätte eigentlich gedacht, versteckte Kamera.
Auch. Ja, war sehr, hat auch improvisiert gewirkt, Silent Bob und genau. In seiner ersten Rolle, der ja dann immer mal wieder in Filmen aufgetaucht ist von ihm. Ich fand ihn gut, auch so ein richtiger Slacker und ja, so Film für diese Zeit, eigentlich so die coolere Version vielleicht von Reality Bites, über den wir ja ausführlich gesprochen haben, in der ersten Folge 1994. Heavenly Creatures, der zweite Achtung, Film von...
Jetzt kommt ein super Gag. Silent Bob hat nur einen Stummfilm mitgespielt. Heavenly Creatures. Habe ich doppelt.
Wirklich? Wie heißt er?
Coppola.
Sophia. Nein, Jackson.
Peter Jackson.
Peter Jackson.
Hab's verwechselt.
Peter Jackson. Sein hab's zweiter verwechselt. Film. Der erste war, glaube ich, so ein Splatter-Film. Zweiter Film.
Dann Braindead.
Braindead, genau.
Was heißt der? Ich habe ihn wie der Dicke aber
getäuscht. Kate Winslet.
Ja, sicher.
Spielt mit.
Ja,
und sicher. Guter Film.
Natürlich.
Und, aber trotzdem, dieser Film ja visuell sehr interessant ist und originell, konnte man nicht ahnen, was dieser Peter Jackson noch alles auf der Pfanne hat.
Zum Beispiel, oder? Dass er mal Let It Be wieder
aufhängt. Ja, eben. Und dass er dann als nächstes King Kong macht und das Studio oder die Studios ihm sagen so, hör zu, Heavenly Creatures, netter Film, mach doch mal King Kong für 500 Milliarden
Euro. War das nächste?
Ich glaube, da kam
also, der kommt ja aus dem Horror und dann halt Herr der Ringe. Ich meine,
ja,
Hobbit hätte er jetzt nicht so ausweizen
dürfen. Und jetzt noch ein letzter Film, mit dem ich einen sehr, 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 ich glaube, meinen schlimmsten und längsten und ekstatischsten und unkontrolliertesten Lachanfall in meiner Biografie verbinde. Dumm und Dümmer. Ein Film mit Jim Carrey und Jeff Daniels. Und ein Film, der wesentlich besser ist, als der Titel suggeriert. Witziger, anarchischer und vor allem origineller. Und Jim Carrey kann halt witzig sein, wenn er will.
Ja,
finde ich.
Ich habe ihn vor kurzem gesehen bei irgendwelche Imitationen. Super. Ja. Ich habe ihn, glaube ich, nie gesehen, aber das, wo der Jack Daniels, wo Jeff Daniels mit der Zunge irgendwie beim Skifahren, ja, das kenne ich, weil ich habe früher immer an meinem Reißverschluss rumgelutscht. Im Winter und dann habe ich mir auch schon die Zunge aufgerissen. Deshalb, weil es ist halt so.
Kann passieren.
Im Winter.
Ist klar.
Also damals, als es noch Winter gab.
Plausible, ja, stimmt. Ja, und nicht 30 Grad Mitte Oktober.
Ja, Wahnsinn.
Jetzt haben wir noch ein paar kleine Ereignisse des Jahres, die wir noch nicht erwähnt haben. Helmers Phantomtor.
Der kommt mit Zeug. Ja, ich sehe noch, wie er so schulterzuckend zurückkommt.
Aber das war doch albern, oder? Das habe ich nie verstanden. Schiedsrichter, Tatsachenentscheidung oder was hat man da gesagt? Schiedsrichter
ja,
entscheidet auf Tor, dann ist Tor, auch wenn jeder weiß, der Ball war nicht drin.
Ja, das war ja fast so, wie wenn der Ball in Seiten ausgeht und jemand pfeift absurd. Tor. Also,
dann was
das trauriges. Heißt Tatsachenentscheidung.
Ja, wie hat man das begründet? Das hat ja gezählt, das Tor. Zählt ja heute ja, noch.
Aber nein, da gab es ein Wiederholungsspiel.
Ach so. Gab's
Nürnberg.
Nürnberg.
Thunfisch aus der Dusse. Also... Das war schon schräg, weil für der SC Freiburg ging es ja da auch drum Abstieg, Nicht-Abstieg und Nürnberg durfte ja nicht punkten.
Ja, stimmt. Oh ja, da ging es ja auch
mal. Ja.
Also, war das die Saison? Nee, das war später.
Ja, 94, das war ja das Wunder von Freiburg.
Nein, also, das war doch
erste
später.
Erste Saison. Ja. SC Freiburg, also ich müsste mich jetzt schwer täuschen, ich glaube, der erste
Bundesliga. Aber dann war das nochmal mit Nürnberg und Freiburg, wo dieser. Das muss nochmal gewesen sein und da war es später.
Das ich war weiß es nicht
Ende
mehr.
Der 90er.
Jedenfalls,
dieses Duell, Abstiegsduell Nürnberg-Freiburg.
Das kann sein, aber das Wunder von Freiburg ist für mich, damals war ja noch 2-Punkte-Regel. Ja. SC Freiburg spielt eine, also fußballerisch super Saison, macht aber keine Punkte. Es gab noch vom SWR so eine Videokassette, die habe ich noch, die geht, glaube ich, 2,5 Stunden oder so. Und 2-Punkte-Regel, 3 Spieltage Verschluss, 6 Punkte Rückstand. Dass das nicht jedes Jahr gefeiert wird, wie in Venedig, das Ende der Pest, kann ich überhaupt nicht verstehen. Und es gab dann dieses Spiel gegen Dresden, glaube ich, wo, glaube ich, Cardoso kurz vor Schluss den Ball unter die Latte jagt. Aber viel schlimmer war, dass einer allein auf Schmadtke zulief und war zu blöd, den Ball ins Tor unterzubringen. Das wäre es gewesen. Und dann letztes Spiel in Duisburg, 0-2 Sieg, Andreas Zeyer, glaube ich, und Spanring.
Okay.
Und der Herr Spanring kauft manchmal bei uns im Edeka ein und der ist ja berühmt dafür, dass er öfters jüngere Frauen mit sich führt.
Womanizer.
Und immer dann schon. Parkt er aber.
Spanne.
Ja, Spanne. Dann parkt er aber auf dem Eltern-Kind-Parkplatz. Ich wäre am liebsten zu ihm hin und gesagt: Hör zu, sie ist jung. Aber dass man jetzt auf dem Eltern-Kind-Parkplatz. Fand ich hart. Aber trotzdem, das war das Fußballwunder.
Ja, ja. Aber das gab es nochmal, dieses Duell. Das war dann 98, 99, wo dann das letzte Spiel sogar noch war, Nürnberg-Freiburg. Ja, und dieser Koch, dieser SWR aus Nürnberg,
die Kluberer,
komplett durchgedreht und nur noch rumgeschrien hat.
Ja, Günter Koch.
Das war 98, 99 muss das gewesen sein. Also jetzt noch was Trauriges. Ayrton Senna verunglückt auf dem Ring von Imola. Tödlich. Und die Estonia, dieses Unglück. Wobei mir da jetzt eingefallen ist, die Schweden, gell, so, man darf sie nicht, man denkt immer die Schweden und so, aber ja, Estonia, viele Mythen, die sich da rumranken.
Was heißt die Schweden und so?
Ja, weil, also da gibt es ja die aberwitzigsten Verschwörungstheorien. Dieses Schiff ist ja nicht einfach so untergegangen. Dann irgendwie kurze Zeit später ja dieser Mord an Olof Palme und jetzt liest man ja wieder Bandenkrieg
und so weiter
in Schweden. Und da fiel mir nämlich ein, aus dem Film Blue in the Face, wo Lou Reed interviewt wird und sagt irgendwie, New York macht mir keine Angst. Schweden, solche Länder machen mir Angst.
Ja, weil er sie wahrscheinlich nicht kennt. Oder der Umlaut in Malmö oder so. Ja, aber klar, die wäre halt immer bei, was weiß ich, PISA-Studie und so, kommt man immer mit
Skandal. Ja, da denkt man immer, Pippi Langstrumpf von Bullerbü und so, aber Schweden.
Also, ja, da muss ich mal meinen Freund Jörg fragen, dessen Mutter aus
Schweden. Was ist da eigentlich los in diesem Schweden?
Was ist das mit diesem Schweden?
So, jetzt aber hier genug mit der Comedy. Jetzt kommen wir mal zur Sache, weil wir haben ja auch Musik aufzuarbeiten und da gibt es noch etliches im Jahr 1994, was wir noch nicht besprochen haben. Und ich gehe jetzt mal maximal steil, denn es gibt noch guten alten Metal. Auch?
Ich bin total überrascht.
Er hat überlebt. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen. Ich mache es auch ganz schnell. So viel ist eigentlich nicht mit dem Metal. Megadeth machen eine Platte, von der ich vor kurzem gelesen habe, unter der Rubrik die bizarrsten Cover der Rockgeschichte. Euthanasia, eine Platte mit an einer Wäscheleine hängenden Babys. Man weiß nicht genau, was er sagen will, wieder der gute Dave Mustaine. Vermutlich wieder Systemkritik im großen Stil.
Systemkritik.
Aber bei Megadeth muss man auch sagen, wenn man die zwei besten Platten kennt, Symphony heißt so, weiß es nicht, Of Destruction, ich glaube, sie heißt sie gar nicht, aber die von 91 und dann Rust in Peace, hat man eigentlich auch das meiste, vielleicht noch die Greatest Hits. Dann ist auch gut mit Megadeth.
Kann ich was sagen zu Covers?
Übrigens, ja.
Es ist was Bizarres passiert. Ich war jetzt paar Tage bei Facebook gesperrt. Weißt du warum?
Nein.
Ich habe im Jahr 2020...
Irgendwas mit Nudity.
Nein, viel schlimmer.
Oh.
Es hat was mit unserem Podcast zu tun.
Was?
Ja. Yeah. Was? Ins Hotel? Also, ich habe 2020 aus langjährigem Entsetzen über das Scorpions Plattencover Virgin Killer auf Facebook das Plattencover von Virgin Killer, wie es früher im Laden stand, seit 2015, durch einen, was weiß ich, Prozess oder Anwalt aus Schweden, ist verboten.
Ja.
Ich habe das gepostet und habe irgendwie geschrieben, die Band, die für die Wiedervereinigung Deutschlands gefeiert wird, hat solche Covers in ihrem Backkatalog. Ja. Plötzlich vor 5 Tagen heißt, ich bin gesperrt, weil ich 2020 etwas Kinderpornografisches gepostet haben soll. Und dann sehe ich das und denke, hä? Ich habe das Virgin Killer Cover von Scorpions gepostet. Natürlich nur, um zu zeigen, dass die Scorpions vielleicht früher nicht ganz geschmackssicher waren. Mhm. Und jetzt bin ich wieder frei und ich muss sagen, okay, es ging 4 Jahre, aber da ich das Cover so skandalös finde, finde ich es eigentlich gut, dass Facebook sowas
bemerkt. Das Cover ist absurd. Das ist absurd.
Ja, und vor allem das Backcover. Ja. Da stehen die 5 Hannoveraner mit geballter Faust und aufgerissenem Maul. So, yeah, geil! So auf die Art. Denken die was?
Ja, also das war ich.
Aber Facebook hat mich gesperrt. Ich finde es gut.
Ja, ist in Ordnung. Die Platte von 92 heißt natürlich Countdown to Extinction. Habe ich damals im 92er Podcast schon falsch auch genannt. Ich erinnere mich.
Echt?
Wurde auch darauf hingewiesen.
Es gab von
auch
unserem
wütende Stammhörer Karl, der mich doch deutlichst korrigiert hat.
Echt jetzt?
Ja.
Oh,
ja,
hallo Karl. Die CDs sind in Arbeit.
Naja, die sind.
Ich brauche die Postalschnitte oder so.
Chinid. Ja. So, was haben wir noch im Metal? Therapy. Ist kein Metal, aber auch so eine Mischung aus angepunktem Indie-Rock. Und die Platte hieß Trouble Gum.
Wir haben darüber gesprochen, weil die Husker Du gecovert haben mit Diane.
Ja. Ah, ja, siehst du. Und die 2 Hits hießen Nowhere und Die Laughing. Und ich erinnere mich, dass die wirklich auch hoch und runter liefen in der Indie-Disco, Alternative-Disco, zum Beispiel im Sound damals in Freiburg.
Puh, ja. Ist das das Cover, wo der mit dem Kopf in der Mülltonne steckt?
Ja. Ja. Dinosaur Junior machen auch eine Platte, nämlich Without a Sound. Und auch die gefällt mir wieder recht gut, wie auch schon der Vorgänger. Where you been? Feel the Pain, gutes Lied, I don't think so.
Ja, gute Platte. Schön. Green Mine fand ich nicht so gut, weil die Melodien irgendwie so beliebig wirkten, fand ich damals.
Ja. Primal Scream machen was Unglaubliches nach ihrem sehr gefeierten, ich weiß gar nicht, wie sagt man denn, Psychedelic Rave House 60s Screamadelica oder wie die Platte hieß.
Ja.
Machen sie jetzt eine Rolling Stones Platte eigentlich. Auf dem Cover die Südstaatenflagge und sie machen eine Südstaaten-Rockplatte, die teilweise klingt wie Exile on Main Street. Sie machen mit Rocks eigentlich eines der besseren Stones-Lieder in den letzten 20 Jahren. Jailbird klingt wie eine Mischung aus, ich weiß nicht, Lynyrd Skynyrd und den Stones. Die Platte heißt Give Out, but Don't Give Up. Sie machen dann auch so ein bisschen so Funk-Experimente und so. Die ist nicht durchweg gelungen, aber Jailbird, Rocks, Free oder vor allem diese Mörderballade I'm Gonna Cry Myself Blind sind natürlich absolut amtliche Rocksongs, die man vielleicht so von Primal Scream jetzt nicht erwartet und auch nicht hören will. Aber mir hat die Platte damals sehr gut gefallen. Experiment.
Ja, manchmal funktioniert's.
Dann sind wir bei einer Band namens Weezer, die sehr präsent waren, weil sie sehr witzige Videos, vor allem das Video zu ihrem ersten Hit Buddy Holly
gemacht haben.
Super, mit so einem 50er-Jahre, in so einem 50er-Jahre Diner oder so einer Milchbar irgendwie mit typischen 50er-Jahre Frisuren und Klamotten und das Ganze dann etwas ironisch gebrochen.
Und Nerdbrillen.
Nerdbrillen, genau. Und Weezer sind ja immer für eine Überraschung gut. Ich höre immer gern in neue Weezer-Platten rein. Die letzte Platte hieß ja Van Weezer und hat ja so eine Mischung geschafft tatsächlich aus Hardrock-Zitaten und dem typischen Weezer-Sound mit ein paar ganz, ganz tollen Songs. Ohrwürmern für die Ewigkeit, One More Hit zum Beispiel, ein unfassbar tolles Weezer-Lied, fast so gut wie Buddy Holly. My Name is Jonah hat mir noch gut gefallen damals. Ja. Und sonst habe ich die Platte dann irgendwann mal, bin ich ausgestiegen aus Weezer. So, aber
ja,
die hat gut eingeschlagen und war sehr präsent und sehr populär.
Heute noch aktiv. Und ich erinnere mich aber, dass im Rolling Stone manche Kritik vernichtend ist und dann wieder welche euphorisch.
Sie machen wahnsinnig viel, haben auch eine Weile dann so gecovert, Africa von Toto und so, aber 1:1, also richtig gut, gar nicht verweasert oder so, sondern möglichst originalgetreu, also ganz seltsames Projekt, was sie da am Laufen hatten, aber sie waren online auf jeden Fall wahnsinnig präsent mit diesen Covers dann auch.
Und so wie Travis mal Killer Queen gecovert hat und man denkt, hä?
Mhm.
Ist das jetzt fällt mir gerade auf, es ist so neu, dass man immer sagt, hä? Das finde ich ganz komisch.
Nicht so, hä?
Das kann ich nicht mal Reppern in die Schuhe schieben. So, das ist ja so ganz herablassend. So diese, hä? Ich habe dort die Hausaufgaben gemacht, hä? So, aber das ist jetzt überall. Also in der Familie, Frau macht's, ich mach's, furchtbar. Dabei bin ich eigentlich immun gegen Sprachmodenen.
Veruca Salt heißt eine Band, ich würde sie mal die besseren Breeders nennen, also auch so in diesem Alternative Rock Sound, ein bisschen dekonstruiert, ein bisschen trashig gespielt, aber doch auch mit leichten Hardrock-Anleihen. American Thighs heißt die Platte und da war ein ganz tolles Lied drauf, Cedar. Man hat ihnen so ein bisschen vorgeworfen, habe ich gelesen jetzt nochmal, dass sie so sich versuchen draufzusetzen auf so Nirvana und so, aber ich fand sie eigentlich eigenständig genug und fand diese Platte American Thighs sehr gut damals und habe sie sehr gerne im Walkman gehört, auch 94, 95 auf meinem langen USA und Kanada und Mexiko Trip. Und Helmet machen eine Platte mit dem Titel Betty. Und Helmet ist eine komische Band, finde ich. Müsste doch dir eigentlich gefallen, Helmet, oder?
Also Helmet hat meine damalige Band völlig umgekrempelt, weil unser Bassist hat irgendwann das Heft in die Hand genommen in der Band. Der hat dann auch, wenn irgendwie die Lokalpresse kam und irgendwas, wer hieß ja dann inzwischen nicht mehr Im Affekt, sondern Swarm, dann hat er gesagt, ja, Im Affekt war doch alles scheiße, dabei ist das was für mich extrem Originelles und Gutes. Und er war dann am Anfang auf dem All-Trip, dann klang man ein bisschen wie All und hat sich die Finger wund gespielt. Und dann, 94, war er auf dem Helmet-Trip. Und das war jetzt gar nicht so schlimm. Nur war es bei uns halt so, dass das Melodiebewusstsein unseres Gitarristen wurde dann halt in so Akkordkorsett gequetscht. Hat er sich irgendwann davon befreit. Aber Helmet ist extrem, also bretthart, ohne jeglichen Hall irgendwie. Und dann oft schöner Gesang drüber, melodischer Gesang. Manchmal schreit er dann auch so Lieder wie Wilma's Rainbow, fand ich sehr gut. Aber ich fand's anstrengend.
Ja,
und das
ging mir aus.
Das Geknüppel und das super harte, super tight gespielte, das ist wirklich anstrengend. Durchaus auch schön.
Und beliebt, auch damals sehr populär, auch viel auf Soundtracks drauf gewesen. Und ich kannte damals einige Leute, die immer von Helmet geschwärmt haben. Mir war es auch ein bisschen zu knüppelig.
Ja, die Snare ist so brutal, also so hoch und so. Ich habe es da natürlich viel gehört im Umfeld von der Band und so. Und ich glaube, die Nachfolgeplatte Aftertaste, die ist nicht mehr ganz so brutal, aber es gibt durchaus richtig schöne Lieder drauf und das Cover ist natürlich super.
Ja, von Betty?
Ja
super. Ja. Milk and Toast habe ich mir noch notiert und Wilma's Rainbow tatsächlich auch.
Hey, ein Konsens! Ja,
selten genug kommt's vor.
Doch,
jetzt noch was Kleines. Eine Band namens Mötley Crüe hat den Sänger ausgetauscht und sie haben ein Problem, weil die 80er Jahre sind vorbei und sie können jetzt natürlich nicht mehr so weitermachen und sie versuchen jetzt härter zu werden, kompromissloser, alternativer und sie engagieren einen neuen Sänger, der auch so ein bisschen so eine tragische Gesangsfigur ist, eigentlich aus dem Metal-Bereich.
Dann ist
John Corabi.
Ich hätte jetzt gesagt, dann ist Joe Lynn Turner.
Ja, eben. Also es ist eigentlich fast so eine Parallele zu Joe Lynn Turner, weil John Corabi natürlich ausgestiegen ist bei seiner eigentlichen Band Scream, die sehr tolle Kritiker-Lieblinge waren damals und eigentlich so kurz vorm Durchstarten. Und dann hat er natürlich den Ruf bekommen von Mötley Crüe, hat seine Band hinter sich gelassen, steigt ein bei Mötley Crüe und macht eine Platte, die ordentlich ist, die gut ist und die aber niemand hören wollte, weil man will von Mötley Crüe keinen harten, kompromisslosen Alternative Rock hören mit einem anderen Sänger als dem Bubblegum Vince Neil, sondern das funktioniert halt nicht. Und das
Schmutz
war ein Beispiel für eine Band, die groß genug war, noch weiter einen Plattenvertrag zu kriegen und Platten aufnehmen zu dürfen, die aber es nicht geschafft hat, eigentlich sich an den Zeitgeist anzupassen, so dass man ihr das glaubwürdig abgenommen hat. Später, 10, 20 Jahre später, hat es wieder funktioniert mit dem alten Kram. Natürlich, sie sind ja jetzt immer noch auf Tour und so, aber damals haben sich diese Bands da am Zeitgeist die Zähne ausgebissen, muss man sagen.
Erinnert mich ein bisschen an Iron Maiden mit Sängeraustauschen.
Ja, ja.
Bruce Dickinson war ja dann auch in Kosovo-Krieg.
Ja.
In seiner Biografie steht es drin, wie er dort war mit seiner Solo-Band. Und Iron Maiden machte dann mit einem anderen Sänger weiter.
Ja. Ganz also, schlimme Platten mit diesem anderen Sänger.
Ich finde es
Blaze Bailey.
Es schlimm, wenn man jetzt als Sänger zum Beispiel oder wie der von dieser Wilson, der da bei Genesis war.
Ray Wilson.
Wenn man irgendwie gut war
ja, ja.
in seiner alten Band und dann ist man praktisch der Grabgräber ja. von irgendeiner
Das passiert
Band.
Öfter mal.
Und dann wird man eigentlich nur auf das reduziert und also als der Sänger, das finde ich schon fast ja, traurig.
Ja, aber eigentlich. Ja. Manchmal geht's, manche schaffen es irgendwie. Also was AC/DC geschafft hat, ist ein absolutes Wunder.
Ultravox auch.
Oder Genesis auch natürlich selber. Mit Phil Collins, manchmal funktioniert es, manchmal nicht, man weiß nicht,
ja, an was es liegt. Aber bei Genesis, der hat ja fast dieselbe Stimme.
Ja. Jetzt kommt noch eine Platte, 8 Millionen verkaufte.
Ich habe übrigens auch noch Platten dabei. Scherz.
Entschuldigung.
Ich wollte nur die
Metal-Runde fertig
machen. Ja.
Ich gehe davon aus, dass
ich nur Metal dabei hast. Ich habe nur langweilige Platten dabei.
Also ich mache jetzt noch eine, dann bist du dran. Also
Sedativo.
Die Band heißt Live.
Oh ja, über die stand was im Rolling Stone.
Und die machen eine Platte, die heißt Throwing Copper, produziert von Jerry Harrison von den Talking Heads. Und die waren wirklich, also 94, 95 war ich in den USA, die liefen immer überall, in jedem Restaurant, in jedem Diner, in jedem Kleidergeschäft lief Live. 8 Millionen haben sie verkauft von dem Ding, Selling the Drama, I Alone, Shit Town, All Over You, Lightning Crash, super, eine Platte für die Ewigkeit, für Alternative, melodiösen Alternative Rock, die machen alles richtig, tolle Stimme, tolle Songs, alles passt perfekt. Und sie gehen durch die Decke und sie scheitern im Anschluss grandios. Nächste Platte ist schon unerträglich und richtig schlecht und floppt und danach klappt überhaupt nichts mehr. Ganz tragische Geschichte. Sie verlieren ihr Geld in komischen Immobilieninvestitionen und so weiter, haben sich total verkracht. Aber diese Geschichte vor kurzem im Rolling Stone, ja, fast nicht, also eine ganz tragische Geschichte eigentlich.
Das klingt eigentlich wie Fußballer, wie Eike Immel.
Ja, ja.
Die sind die so. Eike Immel des Indie-Rock.
Ja. Und sie machen auf dieser Platte halt alles richtig und verkacken danach wirklich alles, was überhaupt nur möglich ist. Jo, dann komm doch mal mit deinem langweiligen Zeug.
Ne, ich traue mich jetzt
gar nicht. Doch, ich hab natürlich noch mehr Metal, aber jetzt, ich habe jetzt, das ja, stimmt, okay. Du hast völlig recht, nein, das, ich Deine. Muss auch mal in die Schranken gewiesen werden.
Das ja, das muss man, recht. Aber ich...
Nein, jetzt bring's.
Ja, jetzt sind halt so Lieder, man kann sie auch Sterbehilfe nennen, aber ich fange jetzt mit was an, das ging auch durch die Decke und das ist ein Phänomen, ähnlich wie bei Susan Wieger, die mit Tom Steiner... als es dann einen Clubmix gab, den Riesenhit hatte. Susan Wieger spielt übrigens am 29. Oktober irgendwo in Amerika, ich weiß nicht, wahrscheinlich New York, ein Sinead O'Connor Remembering-Konzert, also mit vielen anderen, aber sie ist dabei. Und ich hoffe, dass das irgendwie auf YouTube gibt, weil da bin ich sehr gespannt, wenn eine meine Lieblingssängerin singt. Nur so viel dazu. Apropos Lieblingssängerin, Tracy Thorn von Everything But The Girl hat jetzt endlich einen Monsterhit mit Missing, aber im Todd Terry Club Mix. Und die Platte heißt Amplified Heart und da wurde dann als 11. Lied der Todd Terry Club Mix drauf geklatscht, weil ansonsten ist Lied Nummer 6. Ich kenne Menschen, die sagen, auf einer LP oder vor allem CD ist Lied Nummer 6 immer der Hit. Wage ich zu bezweifeln, aber ich habe da mal geschaut, relativ oft Lied Nummer 5 oder 6. Missing ist eigentlich ein typisches Everything But The Girl-Lied mit super Arpeggio-Gitarre, Akustik-Gitarre, vor allem im Refrain und beim Club-Mix nichts. Nur ja, dann denkt man, okay, es wird ein Hit, wenn Musik mehr oder weniger aufs Mindeste reduziert wird. Ich habe die Lieder die Woche öfter mal miteinander verglichen und irgendwie, ich glaube, wenn man tanzen will, muss es relativ monoton sein.
Ja, auch, ja.
Eigentlich schade, aber okay. Die Platte geht los mit Rollercoaster. Sehr schönes Lied, aber man denkt, ist das jetzt 1994 oder 1984, wo ja diese ganze Neo-Jazz-Welle, Sade und was weiß ich, wer alles, über Europa.
Matt Bianco.
Half a minute. Wobei ich Everything But The Girl natürlich durch die Stimme und durch Gitarre und Harmonie und so wesentlich schöner finde. Es gibt ein ganz schönes Lied, ein Duett, Walking To You heißt es. Eigentlich sehr einfach und ich krieg's dann echt nachts nicht mehr aus dem Kopf. Das beste Lied für mich heißt Disenchanted, hat aber nichts mit dem Communards-Lied zu tun. Eine wunderbare Gitarre und abgesehen vom Todd Terry Club Mix hat diese Platte nichts mit den 90er Jahren zu tun.
Die war erfolgreich, oder?
Kein ja, durch Missing ja, war es brutal. Aber wenn man die Platte hört, ist halt eine Everything But The Girl Platte mit der sehr, sehr, sehr angenehmen Stimme von Tracy Thorn. Aber es gibt eigentlich keinen Ausfall auf der Platte. Aber für jemanden,
der... Sind die eigentlich ein Paar?
Ja, die sind verheiratet, ich glaube immer noch. Es gab eine neue Platte, sie ist jetzt inzwischen grau. Und sie hat ja echt ein sehr interessantes Gesicht, fast viereckig. Und hat auch, haben wir schon mal erzählt, Bücher geschrieben über ihre Jugend und so. Und
wie sie dann, haben wir immer noch nicht gelesen, gell?
Nee, ja, komisch. Das eine Buch, das man noch nicht... Und ich glaube, sie war dann auch bei Susie and the Banshees Konzert und so. Also da gibt es schon Richtung Indie und Postpunk Verbindung, aber da ist halt wirklich nichts schräg oder so. Also für einen schönen Abend bei einem angenehmen Getränk, Rotwein, was weiß ich. Du findest es wahrscheinlich furchtbar langweilig.
Ich kann seit Jahrzehnten nichts mit denen anfangen. Ich versuche es immer mal wieder.
Ja, dann hört einfach drüber mal
und dann gibt's wieder. Und immer wieder kommen aber Leute, die sagen, oh, die sind so toll und so. Und ich versuche es wieder und dann denke ich, nee.
Ja, also ich verstehe. Ich verstehe vollkommen, wenn das.
Ich finde aber, mir gefällt genug. Ich muss jetzt nicht mich irgendwie da sagen, oh, mir gefällt so wenig, ich brauche was Neues. Ich bin.
Ja, ob man jetzt die dritte Megadeath-Platte. Egal. Also im positiven Sinne ist das Wohlfühl.
Ich habe übrigens noch
Wohlfühlmusik.
Ja, Wohlfühlmusik. Im Gegenteil habe ich noch was zu sagen.
Ja.
Kennst du das Phänomen, dass man Bands, nachdem man sie live gesehen hat, schlechter findet als vorher?
Muss ich überlegen.
So ging es mir mit Megadeth übrigens. Als ich sie vor ein paar Jahren gesehen habe, als Vorgruppe von Judas Priest, hat meine Lust an Megadeth hören rapide abgenommen, weil das so ein derartig ärgerlich schlechtes, uninspiriertes Konzert war von denen, mit einer merkwürdigen Songauswahl und einem wirklich unsympathischen
Auftreten. Das macht's schwierig. Also als ich 99 Morrissey sah in Köln, habe ich auch gedacht, jetzt ist fertig. Aber durch das Smiths und alles, das war nur von kurzer Dauer.
Ja.
Ansonsten muss ich vielleicht...
Vielleicht fällt mal noch was ein. Ja. Ich mache einfach noch ein bisschen weiter mit meinem...
Klar, ich habe schon eine besprochen.
Mit meinem alten Rock. ZZ Top haben jetzt die 80er auch hinter sich gelassen. Und sie machen eine Platte, die den Auftakt bildet zu den Platten, die sie eigentlich bis heute machen. Nämlich wieder ohne Synthes, knochentrockener, staubiger, dreckiger Boogie-Rock. Und die Platte heißt Antenna und ich finde sie gut. Und Antenna Head und Pincushion waren die zwei Singles. Pincushion auf jeden Fall, bei Antenna Head bin ich mir gerade nicht sicher. Sind auf jeden Fall die zwei besten Lieder. Und ZZ Top übrigens auch in diesem MTV-Buch, das ich unlängst gelesen habe, wirklich eine der, oder vielleicht sogar die amerikanische Band, die mit als erstes die Wichtigkeit von Musikvideos erkannt hat. Weil MTV und Musikvideos waren 82 oder bis dahin eigentlich in britischer Hand. Und die Briten hatten auch seit den 70ern viel mehr verstanden, dass dieser visuelle Eindruck auf der Bühne eine ganz große Rolle spielt, vom Glamrock und von den Beatles eigentlich und von Glamrock und von Kate Bush und diese ganzen Inszenierungen auf der Bühne, während es in Amerika gereicht hat, dass man irgendwie im T-Shirt und Jeans authentisch gerockt hat, wenn man weiß war zumindest. Und ZZ Top waren die ersten, die Chance des Musikvideos erkannt haben. Und eigentlich auch eine der ersten Ami-Bands, die sind ja schon mit Klapperschlangen und Bullen aufgetreten in den 70er Jahren und so auf der Bühne und hatten ja so einen richtigen Zirkus mit dabei. Eine der ersten amerikanischen Bands, die auch verstanden hat, dass auf der Bühne ein bisschen mehr passieren muss, als einfach nur drei Typen, die da stehen. Und auch die Geschichte mit den Bärten ist natürlich kein Zufall. Die haben da was kapiert und daher dieser unfassbare Erfolg in den 80ern von einer Blues-Rock-Band eigentlich.
Ja, also...
Und nur dank den Videos.
Echt?
Ja.
Ich denke,
glaub schon, größtenteils.
Dank den Bärten.
Ja, und den Videos.
in denen man
und in den Videos Bärte kommt sagt. Vor Bärte, Frauen und Autos. Mehr passiert nicht in diesen Videos. Hat völlig gereicht.
Mann, und ich habe mich gestern rasiert und geschnitten, habe geblutet wie ein Kalb.
Also komm jetzt mit deinem Jazz-Pop.
Ja. Jazz-Pop, jetzt wird es noch langweiliger. Jetzt, also wenn der Marc die durchhören müsste, ich glaube, dann wäre er wirklich tot. Also, Luca Bloom, der Bruder von Christy Moore, dem verdienten irischen Barden, der macht sein drittes Album, es heißt Turf, und ich finde es von den drei ersten das schwächste. Aber es gibt ein paar wunderschöne Lieder drauf. Was ich ein bisschen nervig finde, ist den Gitarrensound, weil er eine Ovation spielt und das hört man immer. Und ich weiß noch, ich war beim Konzert im Jazzhaus und habe ihn gefragt, warum er keine Barre-Akkorde spielt. Dann sagt er zu mir, Open Tuning. Und damals wusste ich noch gar nicht, was man da macht und so. Und bei einem anderen Konzert, glaube ich, war meine Frau schwanger mit unserem Erstgeborenen. Das heißt, eigentlich müsste er Luca Blum-Fan sein. Spiel es mal vor und sag, kennst
du? Ja, da kann irgendwas passiert da sicher.
Ja, und jetzt für Englischlehrer interessant. Der Marc rückt schon sich zurecht für den nächsten Hammer aus dem Metal. Metal-Hammer. ein Lied für Englischlehrer, Freedom Song heißt es. Und da geht es um Rosa Parks und Montgomery. Damals, also 1994, gab es das Schimpfwort Gutmensch noch nicht. Und ich lehne es aber ab,
das Wort. Nein, ich auch. Ja, absolut.
Im eigentlichen Wortsinn ist Luca Bloom ein Gutmensch im Sinn von ein Romantiker, einer, der Lieder singt, in denen er zum Beispiel Rosa Parks feiert und andere. Und das Lied ist sehr schön, Freedom Song, und auch sehr schön dieser irische Klassiker Black is the color of my true love's hair. Sehr schönes Lied. Und Sunny Sailor Boy fand ich damals am besten. Was der Platte ein bisschen fehlt, ist dieses perkussive Gitarrenspiel, das er auf Riverside sein Debüt so macht wie keiner eigentlich. Er hält sich hier sehr.
Kennst du Annie DeFranco?
Nur vom Namen.
Die hat das auch gemacht.
Was?
Dieses perkussive Gitarrenspiel. Gut. Diese Mischung aus, wo man Rhythmus und Akkorden und alles gleichzeitig irgendwie dieses Draufgeklopfe.
Ja, und halt völlig, also in Delirious vom Riverside-Album. Und dann, wie hieß die, die immer aufstammt, die war im Boy-Vorprogramm. Wie heißt die? Fällt mir gerade ein, die war im ZMF. Vorprogramm von Boy, die macht das auch extrem. Und der Witz war, bevor sie im ZFF gespielt hat, war sie kurz vor im Salmen in Herbolzheim. Hm. Ich habe aber gerade
vergessen. Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich weiß aber gerade auch nicht, wie sie heißt.
Das ist echt blöd.
Ja.
Hat es wahrscheinlich verdient, dass man weiß, wie sie heißt. Ja. Okay, also auf der Platte ist er sehr zurückhaltend mit dem. Das finde ich etwas schade. Aber trotzdem, wenn man ein paar Lieder rausnimmt und einfach nur mal Sunny Sailor Boy oder so anhört, dann wie bei Everything But The Girl, fühlt man diese Wärme, die dieser Mann ausstrahlt. Ich finde ihn super. Ich habe auch schon mit ihm gequatscht, als er ein Lag gespielt hat. Ich habe mich über Morrisseys seltsamen Witze auf der Bühne unterhalten. Er hat gesagt, I know what you mean. Fand ich cool.
Gut.
Guter Mann.
Ja, ich hatte einen sehr guten Freund, auch Anfang der 90er, der Riesenfan war von Luca Bloom. Ich konnte nie was mit ihm anfangen, aber das bedeutet nichts.
Das bedeutet nichts. Wie gesagt, für dich ganze LP unhörbar.
Jetzt haben wir mal ein paar deutsche Sachen noch. Hast du was Deutsches?
Nee, aber vielleicht also, habe ich es einfach nur übersehen.
Element of Crime machen schon wieder ein Album. Die hauen eigentlich jetzt im Jahrestakt neue Alben raus. Die Platte heißt An einem Sonntag im April. Es ist ihr drittes deutschsprachiges und ist das schwächste bis daher. Ich habe jetzt auch nochmal reingehört. Man kommt nicht richtig rein. Es ist so ein bisschen unausgegoren, auch was den Stil angeht. Sie versuchen, glaube ich, so ein bisschen experimenteller zu werden. Es klingt teilweise fast ein bisschen nach Indie-Rock. Dann aber halt auch wieder dieses Tom Waitsige und Chanson-mäßige, aber insgesamt eine relativ schwache Element of Crime-Platte. Ich meine mich zu erinnern, dass im Element of Crime-Podcast Narzissen und Kakteen, dass Sven Regener sich ähnlich äußert zu dieser Platte. Allerdings folgt natürlich dann 96 mit Die schönen Rosen nochmal ein absoluter Knaller. Also sie sind insgesamt noch gut drauf. Ich glaube, sie haben ja wahnsinnig rausgehauen einfach. 91 damals hinter Mond, 93 gleich weißes Papier, 94 an einem Sonntag im April. Vielleicht war der Output ein bisschen arg groß.
Ja, manchmal verliert man ein bisschen den Überblick.
Dann sind sie ja ständig auf Tour und so weiter. Und also er sagt auch, sie hätten da aussetzen sollen einfach ein Jahr und haben sie nicht gemacht. Und daher die Platte nicht ganz so geglückt. Dann ein Hit noch, über den wir noch nicht gesprochen haben. Lucy Electric, Mädchen, weil ich ein Mädchen bin.
Komm doch mal mit rüber, Mann. Das geht einem immer aus dem Kopf, gell?
So, ja, schlimm.
Weil ich ja sowieso gewinne. Ja. Und dann gab es noch, ich weiß nicht, wann es war, Der Wolf, Oh Shit, Frau Schmidt und so. Also es war praktisch wie bei Neue Deutsche Welle. Es gibt jetzt Deutschrap und dann gibt es aber welche, die machen zwar Sprechgesang, aber dann Oh Shit, Frau Schmidt, dann ist so Klamauk.
Ja, aber das war, wie hießen dieses Mädchentrio oder Tic-Tac-Toe.
Ja, ich finde das scheiße.
So was ging halt dann auch los.
Scheiße.
Dann haben die Sterne, machen ihr erstes oder zweites Album. Also diese Hamburger Schule startet jetzt langsam durch. In echt heißt die Platte und da ist einer der ganz großen Songs und Hits auch von den Sternen drauf. Universal Tellerwäscher, das ja immer als eines der besten Liedern von den Sternen gehandelt wurde. Ich muss sagen, ich konnte nichts anfangen mit ihnen und kann es auch heute nicht.
Ich war im Jazzhaus. Mir ist manchmal ein bisschen zu funkig und so. Und manchmal auf, wie heißt das, Spilker?
Ja.
Auf seinen Soloplatten klingt er manchmal extrem nach The Smiths.
Mhm.
Ich finde sie nicht so gut, wie das Feuilleton sie immer fand.
Ja.
Aber ich finde sie cool und ihn fand ich auch immer cool als Typ.
Ja.
Und ich habe, glaube ich, auch 13 CDs, in echt habe ich auch. Aber ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend. Und was hatte ich bloß so ruiniert? War irgendwie House of the Rising Sun, glaube ich.
Yeah.
Und fand ich dann ein bisschen überschätzt. Also vor allem das Lied.
Es war halt wirklich Feuilleton. Es waren so Specs und Rollings und Rollings Musik Express, die Zeitschriften. Die haben sich natürlich draufgestürzt, weil die Texte clever waren, weil die Typen gescheit waren, belesen waren, weil die zitiert haben, weil die gut mit Sprache umgegangen sind. Das war wirklich, geht jetzt auch wirklich los, so eine neue Welle eigentlich an Sprachvirtuosen auch, die ja dann auch über den deutschen Hip-Hop natürlich und eben auch in dieser sogenannten Hamburger Schule dann natürlich tolle Texte für die damals ja omnipräsent dann auch waren und zitiert wurden und in den Sprachgebrauch übergegangen sind. Vor allem Tokotronic fand ich für mich jetzt da eigentlich fast die ergiebigsten noch und die Sterne fand ich immer auch musikalisch von allen Gedanken die uninteressantesten.
Das Lied finde ich super.
Das finde ich aber auch ein gutes Lied, ja.
Das Lied ist super.
Ja. Also vor von allen diesen so Bands die uninteressantesten. Ja.
von allen Gedanken. Also
war super, aber später.
Ja, und es ist schon immer so dünn, finde ich.
Blumfeld, L'état, c'est moi. Willkommen in der Emoir. Genau, Emoir. Ja, das ist ja der. Willkommen in der Assoziations- und Referenzhölle. Schon am Cover geht's los. Goldlamé-Anzug, Elvis. ABC übrigens, habe ich gelesen. Erster Top-of-the-Pops-Auftritt auch im Goldanzug.
Ja, habe ich gesehen.
Ja.
Was mir auffiel bei L'état, c'est moi, das war eigentlich Sonic Youth.
Hm.
Also die Akkorde, Harmonien, das ist unglaublich. Die Ähnlichkeit.
Hm.
Weil Sonic Youth wurde ja ab 88 auch eigentlich eine Rockband und vorher war es halt Dekonstruktivismus eigentlich. Und das Rockige von Sonic Youth hört man auf L'état, c'est moi so extrem, dass der Schock von Old Nobody, von der Nachfolgeplatte, umso größer war. Ich finde es immer schwierig, wenn Jochen Distelmeier meint, er muss ein Sprechstück
furchtbar
auf die Platte
ganz, ganz
ballern.
Ganz
und dann aber nicht mal als letztes Lied,
ja,
sondern...
Also die Texte sind teilweise, er übertreibt es einfach.
Ja, ein bisschen, jetzt sagen wir das Wort,
ja,
oder? Ostentativ.
Ja.
Also er möchte unbedingt
zeigen, was er kann.
Ja, und manchmal denkt man, oh, das war jetzt aber doch ein bisschen arg an den Haaren herbei oder so. So.
Also ich bin so abstrakt, ich schreibe mich auf und so Zeug, da werde ich, also wir haben das ja ironisch zitiert eigentlich nur noch dann irgendwie.
Oh. Ja, und dann aber live schaut er ins Publikum und sagt, geil, oder? Und
ich
sag, und es gibt aber dann ein ganz, ganz tolles Lied am Schluss mit Akustikgitarre. Wie heißt das Lied? Machen wir in die Playlist. Man sagt, glaube ich, oft machen wir in die Playlist, machen es dann doch nicht wie beim Ed Wood-Lied. kann man vielleicht nach
Also, das Lied, das ich am tollsten finde auf dieser Platte, auch musikalisch und am textlich kein Problem habe damit, ist zwei, drei Dinge, die ich von dir weiß.
Ja.
Gefällt mir sehr gut. Das dritte Lied und das Lied, das du meinst, heißt You Make Me oder Superstar Fighter. Weiß ich jetzt nicht, was du da erzählen willst.
Akustik, das weiß ich doch nicht, wie die Nummer hier ist. Wir finden es raus. Ja. Ich finde es sehr kraftvolle Platte. Schöne Melodien und super Gitarrensound und so. Texte, okay, denkt man manchmal, oh Mann. Verstärker zum Beispiel finde ich auch gut.
Ja.
Mit diesem so. Riff und so.
Ja.
Ja,
textlich hat mich das immer sehr.
Ja, die Texte, ich meine, man hört dann Deutsch und irgendwie, ich denke immer, es ist peinlich, Englisch zu singen. Ja. Aber manchmal hört man Deutsch und man eigentlich ist es so, wie wenn es eine Fremdsprache wäre, weil man echt nicht weiß, was es soll und live versteht man es dann oft sowieso nicht. Wahrscheinlich nur Entschuldigung, dass ich Englisch singe.
Ich habe jetzt noch eine Band, die kommt auch aus Hamburg, die machen aber was ganz anderes und ich habe ihre CD nicht mehr und ich bin völlig aus allen Wolken gefallen. Ich wollte einfach ins Regal greifen und die CD rausholen, weil sie eine der vielleicht 20 Platten ist in meinem Leben, die mir sicher am wichtigsten waren und ein ganz einschneidendes Ding in meiner Biografie und die CD ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo sie ist.
Verliehen, nie mehr gekriegt.
Spotify zitieren, da steht sogar, das Album sei von 94, das stimmt aber nicht. Ich weiß genau, dass es von 93 ist.
Spotify lügt!
Und zwar heißt die Band Selig.
Da sind wir wieder beim Rock.
Und sie machen ihr Debütalbum mit dem gleichen Titel. Und ich habe das beschrieben in meinem Roman Alive. Es ging wirklich darum, dass man, ich habe das auch später mal erfahren, noch von jemandem, von einem Insider, dass die deutsche Plattenindustrie ja wirklich händeringend nach einer deutschen Band gesucht hat, die Alternative Rock macht, vielleicht sogar Grunge-ähnliche Musik, aber mit deutschen Texten. Man hat wirklich nach dieser Band gesucht, weil die Idee war natürlich, die Amis machen das Englische besser. Wir brauchen keine deutsche Band, die das auf Englisch macht. Wir brauchen ein Alleinstellungsmerkmal.
Vivid.
Irgendwas, was eben dann für den deutschen Markt funktioniert. Und dann hat man entdeckt diese Band Selig. Geht es musikalisch einerseits schon mal ganz, ganz toll machen. Sie haben eine Waffe an der Gitarre, Christian Neander, ein Wahnsinnstyp. Ich habe die Band etliche Male live gesehen. Es ist unglaublich, was der da abgefackelt hat. Wirklich ganz, ganz großartiger, auch toll auf der Bühne sich bewegender und toll aussehender Typ und sehr faszinierend. Und sie haben noch eine zweite Waffe, nämlich den Jan Plewka am Gesang, der wie so ein... Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen ein Räudiger mit ungewaschenen Haaren, so was Straßenköterhaftes einerseits, so andererseits ein Poet, ja, ein sensibel und auch so ein bisschen dreckig und ein bisschen, ja, auch immer so ein bisschen, auch textlich so, ja, der geht schon ans Eingemachte, aber das Ganze auch immer mit schönen Metaphern und irgendwie, das kann man auch ganz schlimm finden, sagen wir es mal so. Es ist das absolute Gegenteil der Hamburger Schule, es ist null intellektuell, es ist komplett emotional, er haut's raus, es ist instinktiv, es ist ihm scheißegal auch, wie er da sich entblößt und sein Herz in seine Texte legt, seine Gefühle und dann kommen halt so Sachen raus, wie Wenn ich wollte, das war das erste Lied dann und ich habe das wirklich im Auto gehört, so wie beschrieben im Roman und dachte, was um alles in der Welt ist das? Das ist ja unfassbar. Und es ist das erste Mal seit Jahren, dass ich ein deutsches Lied höre und denke, das gefällt mir musikalisch wahnsinnig gut und das ist auch noch auf Deutsch. Das ist genau meine Musik und die singen Deutsch und der Text ist wahnsinnig geil. Ich weiß nicht, was er genau singt. Es geht irgendwie um Sex und ich verstehe es nicht genau, aber ich finde es unfassbar toll. Und dann habe ich mir natürlich gleich diese Platte gekauft und fand die von vorne bis hinten prima. Heute denke ich, sie hat ein paar Lieder zu viel, aber es geht los mit sie hat geschrien heute Nacht wie eine Königin. Man weiß nicht genau bei den meisten Liedern, was er eigentlich genau sagt.
Aber bei sie hat geschrien heute Nacht wie eine Königin. Also
ja, aber auch dann
auch in dem Bereich wenig Fantasie.
Dann auch, sie hat geschrien wie ein sterbendes Kind. Er nimmt es immer wieder zurück. Es ist immer unklar eigentlich. Es ist ganz selten so, dass die Texte das bedeuten, was man glaubt. Mädchen auf dem Dach. Und dann natürlich die Besten. Ein Lied, wo man denkt, es ist ein Liebeslied. Irgendwann habe ich mal in einem Interview gehört, es geht um seinen besten Freund in diesem Lied, aber es funktioniert auch als Liebeslied. Ich dachte schon, wir könnten die Besten sein. Und dann natürlich ein Lied, das jeder damals der Liebeskummer hatte, Mitte der 90er Jahre wahrscheinlich gehört hat und dass ihn da durch diese dunkle Zeit, so auch mich, natürlich im düsteren Frühsommer 94 schon öfter mal erwähnt, ohne dich. Ein Lied, das man auch ganz schlimm finden kann, können die sogar nachvollziehen, weil er natürlich hier ohne doppelten Boden und ohne intellektuelle Ironisierung und Verklausulierung einfach irgendwie seine Gefühle eins zu eins da raus wirklich auch schreit und auf der Bühne dann auch da immer alles gegeben hat.
Jetzt
und,
muss ich aber was fragen.
Ja.
Du sagst vorhin, also als könnt intellektuelle Band keine Gefühle transportieren.
Nee, ich sehe halt diesen Kontrast zu der Hamburger Schule, die wo ich das Gefühl habe, die verstecken Emotionen halt hinter Verweisen und hinter Assoziationen und hinter Intertextualität und hinter besonders sperrigen Vokabeln und das Ganze halt eher intellektuell angehen.
Ja, da ist der Herr Distelmeier natürlich das Schlimmste.
Ja.
Und manchmal übersetzt er auch Smiths Text
ins Deutsche. Und ich finde auch die ersten Tokotronik-Platte, das ist ja eine reine Ironie. Da ist ist ja nur ein Abfeiern von irgendwie, was man alles doof findet und wie man sich halt da positioniert.
Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst. Ja, natürlich, genau. Super Satz.
Ja, natürlich. Aber das ist was ganz, ganz, ganz anderes. Und dann gibt es halt Musik, die halt eher poetisch emotional ist. Und da würde ich halt selig reinnehmen. Und ich weiß, dass es Leute damals schlimm fanden, weil es so ist, weil es halt eins zu eins. Im Grunde ist es das, was Sinéad auch macht. Ich hau es raus und mein Leid und meine Gefühle und legt es jetzt euch da zu Füßen und jetzt guckt mal, was er macht damit.
Der Vergleich ist jetzt natürlich schon ein bisschen hart.
Nee. Also ohne dich ist eines der schonungslosesten und unverklausuliertesten Liebeskummerliedern aller Zeiten.
Hör ich mir an.
Wo jeder, der mal Liebeskummer hatte, denkt bei jedem Wort, so genau fühlt sich das an.
Ganz genau so. Das höre ich mir an.
Ja, also. Und ich war vor Jahren nochmal im Jazzhaus bei Selig und dann haben sie Ohne dich gespielt und dann standen so zwei Typen hinter mir und dann sagt der eine zum anderen irgendwie, die haben dann so mitgesungen irgendwie, auch singt dann jeder natürlich mit, der damals auch jung war und so und dann hat er zu mir gesagt, bist auch verlassen worden in den 90ern und so und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, ja. Aber er hat mich gar nicht gemeint. Naja.
Ja, bei mir war es in den 80ern. Aber ich bin ja auch alt. Ich höre mir das an. Dann sage ich, ob ich als, sage jetzt mal, Befürworter des langweiligen, intellektuellen Quatsches das auch so finde. Wenn nicht, ist was.
Ja, das ist halt die Frage, ob man das jetzt mit 50 aus der Entfernung noch nachvollziehen kann.
Ja, ich
oder
kann
ob man
schon zurück.
Damals das halt gehört hat und das genauso gefühlt hat. Irgendwie. Das mag nochmal einen Unterschied.
Das Schöne sein. Ist ja, man kann sich gut oder das Schlimme da reinversetzen.
Ja. Und ich habe, glaube ich, auch noch nie so mich verausgabt bei einem Konzert wie 94 als die oder 594 als die in Freiburg dann nochmal dann waren.
Ja, und, also ich glaube
ich bin vor eine Stunde, ich glaube sie haben auch nur eine Stunde gespielt, sie hatten ja nur die eine Platte, nur auf und ab gesprungen, außer
ja.
Bei Ohne dich.
Ich glaube, dass ich sage, das ist jetzt ein harter Vergleich mit Sinéad, ist, weil sie halt nicht zum Rumspringen
an, ja, das ist
überhaupt nichts Körperliches.
Nein, mir ging es ja nur um die Texte.
Ja, dann bin ich bei dir.
Ja.
Kann ich was...
Auf jeden Fall.
Okay. Wir werden uns jetzt, wo wir gerade bei langweiliger Musik sind, mit was ganz anderem beschäftigen. Mit was, ich weiß gar nicht, warum es die CD damals plötzlich überall gab, weil die Musik gibt es eigentlich schon immer. Das Fado aus Portugal. Das kann man auch hören, wenn es einem nicht so besonders geht, aber man sich ein bisschen suhlen will. Die Band oder was auch immer. Projekt heißt Madre Deus und die Platte heißt E Espírito da Paz. Ich habe das hier völlig idiotisch ausgesprochen. Ich kann auch keine Liedtitel jetzt hier vortragen. Die heißen halt zum Teil Concerti. Ich weiß nicht. Also Silencio, Destino. Es hat alles ein bisschen klassischen Touch, aber wunderschöne Musik. Madre Deus. Passt eigentlich überhaupt nicht in den Pop-Kontext.
Kenn ich aber irgendwie noch. Warum?
weiß nicht, vielleicht war es irgendjemand in der WG, wo du dann gesagt hast, mach das aus! Oder so, ich will Sisi Top hören. Ich finde es eine sehr schöne Platte und vielleicht gibt es ja was auf Spotify. Ja. Ich sag jetzt noch etwas über Britpop.
Ja.
Da waren wir ja schon, aber jetzt gibt es hier zwei Dinge. Das eine ist jemand, der immer wieder auftaucht, aber als Produzent, Ian Brody heißt der. Der macht die Lightning Seeds. Sein Riesenhit ist eigentlich ein Fußball zu verdanken, Football's Coming Home. Ian Brody mit The Lightning Seeds und mit der Nationalmannschaft Football's Coming Home. Und er ist eigentlich ein ganz wichtiger Typ für Britpop. Und die Lightning Seeds sind aber irgendwie zu glatt, zu brav. Ich weiß nicht. Auf der Platte von 94, die heißt Jollification, ist vorne eine Erdbeere drauf und diese, was weiß ich, was das sind, diese Samen oder was, das sind Gesichter, das habe ich erst nach Jahren festgestellt. Und es gibt einen Hit auf der Platte, ich glaube, der heißt Lucky You und ist da Life of Riley drauf? Bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, Lucky You kennt man. Und man erkennt eigentlich sofort, das sind die Lightning Seeds und sie haben nichts Schräges, aber es ist, und das wundert jetzt den Marc, gute Laune Musik und er singt eigentlich immer gleich und die Musik ist gut, aber irgendwie reißt sie einem nicht so mit. Also, wie wir immer so schön sagen, der macht nichts falsch. Sagen dir die Lightning Seeds was?
Ich kenne nur dieses eine Lied.
Welches?
Das Football-Lied halt.
Ach so?
Ich habe mich nie weiter befasst.
Also es gibt ein paar Perlen, Monster-Hits. Eins läuft immer bei Modenschauen von einem späteren Album von DC Heights. You Make Me heißt es, glaube ich. Cooles Lied. Und wie gesagt, die Platte heißt Jollification. Und der Hit war Lucky You. Und dann möchte ich jetzt zu etwas kommen, das mir extrem wichtig ist. Ich bin ein Riesenfan, habe alles, also ich schätze mal 99% des Outputs von The Divine Comedy. Für mich der originellste Texter, Geschichtenerzähler, Komponist. Ich finde ihn unglaublich. Er macht auch sowas wie Opern oder was. Eins war leider über einen Krebskranken und den Weg zum, ja, von Krankheitsbeginn bis zum Sterben.
Können fast von den Manic Street Preachers.
Ja, ja. Die war dann mal bei einer CD als Bonus-CD dabei und das ist schon ein harter Stoff. Aber ansonsten ist es so ein gewitzter und witziger und extrem gebildeter Intellektueller, der auch immer mit Verweisen spielt und seine Musik ist eigentlich barock verschnörkelt und mit der Platte geht es eigentlich schon in die Richtung, die er dann immer verfolgt seit dort. Die Platte heißt Promenade oder Promenade und das erste Album hieß Liberation und auf dieser Platte wird Audrey Hepburn eingespielt als ihren Charakter in Funny Face, auf Deutsch ein süßer Fratz, vor dem Lied The Book Lovers. Und Audrey Hepburn spielt in Funny Face eine Intellektuelle in New York, die in einem Buchladen in Greenwich arbeitet. Und dort wird sie natürlich bei einem Shooting von einem anderen Supermodel der 50er, das war 1957, entdeckt. Fred Astaire spielt den Fotografen, angelehnt an Richard Avedon. Ja, der große Fotograf,
ja.
Richard Avedon. Und da wird sie eingespielt. Und in The Book Lovers, das zeigt, dass Neil Hannon, das Mastermind von Divine Comedy, so tongue-in-cheek immer so ein bisschen Bildung mit einfließen lässt. Ich meine, die Band heißt nicht umsonst The Divine Comedy. In The Book Lovers liest er einfach nur Namen von Autoren vor. Im ganzen Lied. Und im Hintergrund kommt dann immer irgendwie was. Einmal sagt er Franz Kafka und im Hintergrund schreit dann jemand und so. Ist sehr witzig, als Lied natürlich bekloppt, aber lustig. Und Dann das letzte Lied heißt Tonight We Fly. Das spielt er heutzutage immer noch als letztes Lied. Und seinen Humor beweist er in A Drinking Song. Da beschreibt er eigentlich ein Saufgelage und We Drink the Cellar Dry. Und so, sehr lustiges Lied. Als ich ihn in Straßburg gesehen habe, war auf der Bühne eine Bar in Form eines riesen Globus, den er dann aufgeklappt und drin waren nur Besäufnisse. Und ich glaube, am Ende vom Konzert war er dann schon ziemlich angeheitert. Das wäre sehr lustig. Und dann gibt es noch ein Lied, das heißt A Seafood Song. Also manchmal sind die Lieder sehr, sehr lustig. Und mein Lieblingslied ist The Summer House. Ein wunderschönes Lied. Auch mit Orchester. Also es geht schon in die Richtung, was er dann mit seinem Nachfolgealbum Casanova macht. Das ist ja ein Muss für jeden Musikliebhaber. Casanova, wahnsinnige Platte. Und das erste Lied heißt Bath. Das geht los, also sehr bedrohlich mit Streichern und dann wird es aber ein Popsong. Also ein Einstieg in das, was dann Neil Hennen später zu seinem überkandidelten Barock-Britpop macht, ist das Album Promenade.
Das war doch jetzt mal ein überschwängliches
Plädoyer. Es ist nicht die beste Platte, aber es geht damit los und das Summer House, wunderschön.
Gut, guter Titel auch, Summer House.
Ja.
Chrissy Hynde ist zurück 1994. Nach ihrem schwachen Album Pact von 90 kommt sie wieder mit einem stärkeren. Die Pretenders sind natürlich, bestehen eigentlich nur aus ihr. Die hat es ja zerlegt. Zwei sind gestorben. Ich glaube, Martin Chambers ist auch nicht mehr dabei. Da ist eigentlich niemand mehr von den ersten drei Platten dabei. Und jetzt kommt sie mit Last of the Independence und die Platte ist durchwachsen, hat aber ganz, ganz, ganz starke Momente und die stärksten Momente seit langem. Hollywood Perfume, Night in My Veins, I'm a Mother geht auch noch und ein großer Hit, großer MTV-Hit, der damals sehr viel lief im Musikfernsehen, mit einem sehr berührenden Video auch. So ein, sie kümmert sich um so einen Drogenabhängigen und versucht den wieder aufzupäppeln. I'll Stand By You, ein Lied, das ich auch bei der Taufe von meinem Sohn gespielt habe, weil es einen sehr, sehr schönen Text hat und sehr, sehr berührend oder für mich immer sehr, sehr berührend war und ein ganz, ganz
schönes
toller
Lied.
Song.
Schönes Lied.
Ja. Forever Young covert sie dann noch den Bob Dylan Song am Schluss und damit kann man eigentlich auch nie irgendwas falsch machen. Chrissy Hynde, super, dieses Jahr jetzt auch wieder eine Platte gemacht, wird hoch gelobt, ich finde sie schlecht, aber egal, sie ist einfach großartig, finde ich.
Ja.
Jetzt kommt eine Platte noch, da muss ich dem Dimmery sagen, guter Mann, so nicht.
So nicht.
Ein Riesenversäumnis, ein Skandal eigentlich fast. In den Musikgazetten von den Experten eigentlich immer durchweg als beste Tom Petty-Platte gehandelt. Besser als diese ganzen Jeff Lynne-Sachen aus den 80ern. Und vor kurzem habe ich sogar gelesen, die beste Beatles-Platte, die nicht von den Beatles ist, Tom Petty mit Wildflowers, auch insofern bemerkenswert, dass sie natürlich von Rick Rubin produziert ist. Und das hört man ja auch an, weil er dem guten Tom Petty, glaube ich, gesagt hat, das, was er immer allen Künstlern sagt, mit denen er arbeitet, den ganzen Quatsch weg, reduzieren aufs absolut Nötigste und Songs schreiben wie bekloppt und die besten machen wir aufs Album. Und wie viel die wirklich geschrieben haben, hat die Welt letztes Jahr erfahren, als das Album nochmal rauskam, mit allen damals geschriebenen Songs in dieser ganzen Session. Und es sind, glaube ich, so 50 oder so. Und die nicht drauf waren auf dem Album damals, sind nicht viel schlechter. Wildflowers and All the Rest heißt die Platte, die letztes Jahr rauskam. Ich glaube, ein Vierfach-Album, Vierfach-CD mit allen Songs. Und das ist halt Rick Rubins Ding. Schreibt Songs und die besten 10, 12, 13 nehmen wir. Und es ist wirklich eine arg schöne Platte. Wenn man jetzt Anspieltipps suchen würde, würde es extrem schwer fallen, weil es überhaupt keine Ausreißer gibt nach unten. Es gibt zwei Stilrichtungen. Es sind die perlend Akustik Nummern, die so locker vor sich hin fließen, wie Wildflowers zum Beispiel, und es gibt die, oder Time Moves On oder Don't Fade On Me, und dann gibt es die eher rockigeren Sachen wie You Wreck Me oder Honeybee, und es ist einfach eine grandiose Mischung und die beste Tom Petty Platte wahrscheinlich überhaupt in seinem eh schon tollen Oeuvre. Und ein absolutes, ganz schlimmes und für mich nicht nachvollziehbares Versäumnis von unserem Freund Dimmery, Robert Dimmery, dieses Album nicht ins Jahr 1994 reingepackt zu haben.
Das wird ihn vielleicht selber ärgern, wenn er jetzt unseren Podcast hört.
Da kann er aber mal gucken, was er dann damit macht. Ha! Dann haben wir noch eine große Band. R.E.M. gehen den Weg aller coolen Alternative Rock Bands der frühen 90er. Sie haben einen nicht erwartbaren und von ihnen selber wahrscheinlich auch völlig ja, so nicht antizipierten Mega-Millionen-Erfolg. Und sie hauen eigentlich jetzt die Notbremse rein und machen eine Platte, die eben niemand von ihnen erwartet, nämlich nicht Automatic for the People Teil 2, sondern Monster. Monster würde ich hier sagen, wahrscheinlich der Ruhm als das Monster, das man jetzt wieder versucht irgendwie in den Griff zu bekommen.
Hätten wir aber auch ein Document Number 6 machen können. Finde ich. Also so Lieder wie Bang, Bang, Blame oder was.
Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte ja damals ein Problem mit R.E.M. zu dieser Zeit noch. Ich habe die erst später entdeckt.
Mhm.
Und zwar mit Bang and Blame.
Echt?
Ja. Ich weiß noch, dass ich abends im Auto gefahren bin und dann lief dieses Lied im Radio und dachte so, ah, das ist schon mal ein gutes R.E.M.-Lied, das mir nicht auf die Nerven geht.
Oh, okay.
Ich war ja ein großer Feind von Losing My Religion und hatte
ja, das auch, auch
Automatic for the People noch nicht kapiert zu dem Zeitpunkt. Und das ist meine Einstiegsplatte in R.E.M.
Interessant, kann nicht jeder von sich behaupten.
Nein.
Ich fand da What's the Frack und sie Kenneth immer so ein bisschen... Ich höre bei Michael Stipe oft, dass er in diese Melodie von Losing My Religion reinrutscht. Also ganz oft weiß man, jetzt weiß ich genau, was er singt. Übrigens, der Liedtitel What's the Frequency, Kenneth, hat mein Bruder mir immer ins Ohr, warum auch immer, reingeflötet. What's the Frequency, Kenneth?
Ich glaube, es ging einen Radio-DJ, der erschossen wurde, glaube ich, auf dem Parkplatz.
Ich habe mich nie mit dem Text beschäftigt.
Mir hat die gefallen, weil die auch von der Gitarrenarbeit, auch so Sachen wie Crush with Eyeliner, hat mich extrem beeinflusst als Gitarrist damals. Weil das die Platte war, wo ich eigentlich vom Gegniedel und vom virtuosen Rock und vom breitbeinigen irgendwie rumgesoliere zu irgendwie zu einem Gitarrenspiel gekommen bin, das songdienlicher war und eher so 90er Jahre mäßig Understatement. Und das ist für mich die Platte, die mir das gezeigt hat. Also eher mit Effektgeräten arbeiten, eher mal mit einem Vibrator arbeiten oder mit einem
Vibrator.
Mit Delays. Mit diesem Effekt, wo der Ton so unterbrochen wird. Und das ist hier natürlich, da ist wahnsinnig viel drauf. Also was Peter Buck hier macht, ist extrem interessant, finde ich, was die Gitarrensounds angeht und wie er die Gitarre einsetzt, auf songdienliche Art und Weise, sich überhaupt nicht in den Vordergrund spielt, aber trotzdem rockt die Platte mehr wie die meisten anderen R.E.M.-Platten. King of Comedy, super. Und ein ganz interessantes Lied, nämlich eine Ballade ohne Schlagzeug, nur mit E-Gitarre. Und zwar mit flächiger E-Gitarre.
Billy Tong.
Eigentlich.
Okay.
Hat mir einmal sehr gut gefallen und ich finde das eigentlich immer noch eine gute R.E.M.-Platte.
Hör ich mal wieder an. Ich mag es gar nicht so, wenn R.E.M. rockt.
Ja.
Zu dem Lied Bang and Blame, ich glaube, das war's, fällt mir etwas ein. Im Bürgerhaus Tutschfelden, das ist ja wirklich sehr ländlich, gab es eine Theatervorstellung und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der Titel hieß. Jedenfalls war das absurd für ein Dorftheater. Das war eine Gruppe aus Freiburg. Und die Leute waren alle extrem verstört. Die wussten überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen. Es ging irgendwie um Büroalltag. Und der Titel, der mir jetzt gerade nicht einfällt, der war extrem irreführend. Und immer wieder, ich weiß nicht wie oft in dem Stück, kam Bang and Blame, der Anfang. Und ich glaube, ich kriege das nie mehr aus dem Kopf. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie das Stück hieß. Es war echt extrem verstörend. Und jemand, der noch nie modernes Theater gesehen hat, und das waren viele Dorfbewohner, die saßen dann halt da. Und in der Pause lief dann jemand von der Lokalzeitung rum und hat die Leute interviewt. Was sagen Sie dazu und so? Ich glaube, für die Schauspieler war das auch hart. Ich fand es eigentlich ziemlich cool. Allein also deshalb.
Hm.
Mir fällt jetzt nicht mehr ein. Ah doch! Bandscheibenvorfall hieß es, glaube ich.
Ja?
Ich glaube, sie ist Bandscheibenvorfall.
Gut.
Muss ich googeln, während du über Metal redest. Vielleicht, ich meine. Okay.
Mach doch mal da, was
jetzt
du
mach
da
ich
hast.
Da doch mal. Es ist jetzt komisch, dass ausgerechnet ich von der Platte rede. Das Nachfolgealbum zu unserem Running Gag, Erotica.
Die beste Platte von Madonna.
Ja, du wirst nicht glauben, aber es stimmt. Nee, Ray of Light. Also, Madonna, kurz vor ihrer endgültigen Reife, die sie aber bald wieder abgestreift hat, macht die Platte Bedtime Stories. Und da merkt man irgendwie, dass sie auf der Suche ist, aber trotzdem noch bei Liedern wie Secret, das war die Single, trotzdem noch cool ist. Und manchmal hört man noch Erotica raus. Und ich glaube, sie covert sogar ein Lied von Björk, wenn mich nicht alles täuscht. Und sie ist eigentlich solide. Human Nature fand ich immer am besten. Mit einem Video, wo sie, ich glaube, da hat sie schwarze Haare, glaube ich, und wirkt ziemlich cool und nicht so peinlich wie jetzt. Ist ja klar, da war sie ja viel jünger, aber ist überhaupt, ja, Human Nature ist drauf. Es ist so eine Übergangsplatte, es ist nicht mehr Like a Virgin und es ist nicht Erotica, sondern irgendwo dazwischen, auch ein bisschen R&B-mäßig und danach finde ich.
Aber zwei große Hits und ja, auch zwei sehr tolle Lieder, die mir immer sehr gut gefallen haben, nämlich Secret und Take a Bow.
Ja, sind gut, da war es ja auch in Wetten, dass damit. Ja. War es nicht sogar in Freiburg, meine ich. Egal.
Tolle Songs.
Ja, und auf der Platte sieht sie nochmal letztmalig ein bisschen aus wie Marilyn, etwas überschminkt. Dieser brutalo Look von Erotica, den hat sie jetzt weitgehend abgelegt, aber es geht schon noch viel ums Äußere. Das ist eigentlich nur im Hintergrund bei Ray of Light, die ich am besten finde.
Ja, da werden wir ja noch dazu kommen. Grand Lee Buffalo machen ihr zweites Album. Mighty Joe Moon mit drei ganz tollen Liedern. Mighty Joe Moon, Lone Star Song und Mockingbirds. Die haben ganz, ganz tolle Momente immer wieder. Grand Lee Buffalo sind aber auf Dauer so ein bisschen, ja, ist so, wenn man Counting Crows so ganz grob in diesem, in diese Richtung, so viel Akustikgitarren, Alternative Rock trotzdem und ganz tolle Momente, Singer-Songwriter-Musik. Haben wir ja schon gesagt, das ist ja dieser Straßenmusiker in Gilmore Girls.
War das doch die Zeit, wo Gilmore Girls
nee, die, das die kam ja später, gell? Später. Ja, ja. Ja. Dann haben wir noch Tori Amos, macht ihr zweites Album. Under the... wie heißt die Platte? Under, jetzt kann ich es nicht lesen.
Ich hab's aber.
Auf jeden Fall ist natürlich der große Hit Cornflake Girl da drauf. Auch ein Lied, dem es kein Entkommen gab, 1994.
Nee. Und näher kommt man Kate Bush kaum, finde ich.
Ja. Aber gefälliger als das Debütalbum, nicht mehr ganz so verstörend auch, nicht mehr ganz so intensiv, fand ich. Man hat den Eindruck, sie legt es ein bisschen auf größeren kommerziellen, Under the Pink heißt die Platte.
Ja, genau.
Sie legt es ein bisschen drauf an, so noch auf mehr Radioeinsätze und mehr kommerziellen Erfolg.
Daher. Vor ihrem Solo-Ding hat sie ja, glaube ich, in einer Hardrock-Band gesungen.
Bei der ersten Platte hört man das von der Intensität noch eher an, die zweite ist ein bisschen leichter. Ja. Cranberries mit ihrem zweiten Album, No Need to Argue, mit dem Monster-Hit Zombie, das man nicht mehr hören konnte.
Ich konnte es von Anfang an irgendwie, ich fand den Refrain so penetrant. Ja. Und irgendwie habe ich dann aus Interesse verloren. Aber interessant finde ich, dass die produziert ist vom AC/DC-Produzent. ich habe sie vor kurzem aus der Tonne geholt auf dem Recyclinghof. Aber ich glaube, dass ich Cranberries nie so intensiv höre, zum Beispiel wie Sinéad O'Connor, weil man jetzt die beiden Sängerinnen natürlich immer gern miteinander vergleicht und so. Ich fand Zombie natürlich vom Inhalt, es geht ja um The Troubles in Nordirland und so, wichtig, aber der Refrain macht mich fertig.
Ja, ist ein bisschen extrem, aber hat gut funktioniert für die Band natürlich.
Ja, klar.
Pink Floyd gibt es auch noch, machen nach 86 mal wieder ein Album, und zwar Division Bell mit einem ihrer, finde ich, schöneren Lieder auch, nämlich High Hopes,
ja,
das mir immer wahnsinnig gut gefallen hat. What Do You Want From Me, A Great Day for Freedom heißt noch eins. Es sind ein paar ordentliche Lieder drauf, die sie dann auch live in den 90ern bei diesen Mega-Shows dann eingebaut haben zwischen die Klassiker und die da nicht abgefallen sind und eigentlich fast wieder ein bisschen besser waren als einiges von A Momentary Lapse of Reason, die ja so arg schwerfällig war. Die wird wieder ein bisschen leichter, aber man musste schon ein großer Pink Floyd-Fan sein, um da irgendwie immer noch dabei zu bleiben. Das war eigentlich auch aus der Zeit gefallen und für 1994 wirklich ein Fremdkörper eigentlich fast, ja, diese Platte.
Aber David Gilmour hatte eine umschmeichelnde Stimme. Und
auch sein Gitarrenspiel natürlich immer.
Ja, aber da braucht's das?
Weiß man nicht. Weiß man nicht. Aber das war ja ihre Zeit mit diesen Riesenshows und so weiter. Und es war eigentlich auch schön, finde ich ja immer, dass sie nicht nur die alten Sachen spielen, sondern dann auch neue Lieder da irgendwie dazwischen. Und die fallen jetzt nicht unbedingt ab. Wobei die meisten Leute wahrscheinlich dann wieder gewartet haben, bis halt wieder irgendwas aus den
60ern. Ja, das ist halt das Los.
Beck macht sein Debütalbum Mellow Gold mit dem Riesenhit Loser, das ja auch so in diese Zeit passt. Ansonsten konnte ich mit dieser Platte nicht viel anfangen. Auch im Nachhinein gefällt mir dann der Nachfolger deutlich besser mit dem Debüt dieser Mischung aus, ja, so Country und Blues.
Orderly war das dann.
Ja, die fand ich dann besser.
Ja, die ist super.
Ja. Aber mit dem Debüt kann ich auch gar nicht so viel mehr sagen.
Kraftklub auf ihrem Debütalbum zitiert ja Loser mit Ich komme aus Karl-Marx-Stadt, ein Verlierer, Baby.
Ja.
Original Ostler, fand ich super witzig.
Ja, ist gut.
Kann ja die Jugend nicht viel mit anfangen, aber dann heißt vielleicht, ja, muss ich mal den 1994-Podcast hören. Dann wird mir das erklärt.
Ich habe noch zweimal Hip-Hop, Arrested Development haben wir vergessen, mit einem Riesenhit, vor dem es auch kein Entkommen gab, nämlich Ring Ring.
Ich weiß nicht, ob ich das kenne, aber die waren sehr
anders. Auf jeden Fall. Ja, das
ich kenne nur ABBA, Ring Ring.
Hey, what you doing?
Naja, klar.
Ja, also kennt jeder. Und Coolio macht seine erste Platte und der ist ja letztes Jahr gestorben und da habe ich plötzlich so überschwängliche Nachrufe auf den gehört. Man hat den ja so ein bisschen, ja, ich zumindest gesehen, als so One-Hit-Wonder mit Gangsta's Paradise. Aber welch ein Irrtum. Coolio, guter Mann. It Takes a Thief heißt die Platte und es ist ein sehr, sehr angenehmer, eingängiger, funkiger, souliger Hip-Hop, der, ja, also ich glaube, der hätte mir auch damals gefallen, wenn man mir das mal gesagt hätte, dass es das gibt. Fantastic Voyage wäre mein Anspieltipp, um sich da ein Bild davon zu machen. Und auch auf den Nachfolgeplatten ist einiges drauf, was mir ausgesprochen gut gefällt. Ein von mir wirklich extrem unterschätzter Künstler. Der gute Coolio muss er erst sterben, bis ich ihn entdecke.
Uiuiui. Gangsta's Paradise ist ja jetzt gerade wieder überall als Sample und so.
Ja.
Vielerlei Liedmaterial.
Ja.
Ich gräbe nochmal rein mit einer Band,
auf jeden Fall,
die es nie so richtig beim breiten Publikum geschafft hat. Eine female-fronted Britpop-Band. Fällt dir da was ein?
Echo Belly.
Richtig!
Super! Und weißt du, was bei Echo Belly ist? Die klingen. Ich habe mir die Platte nämlich jetzt extra nochmal angehört, und zwar in voller Länge im Auto. Die klingen wie eine Mischung aus Blondie und wem? Morrissey. Da sind Morrissey-Melodien
drin. Ja, das stimmt.
Melodienbögen,
ja.
Harmoniefolgen, die an die Smiths gemahnen.
Jetzt muss man halt schauen, Smiths oder Morrissey, weil bei dem Album Lustra Ende 90er war ja Morrissey nach seinem Hoch 94 mit Vauxhall und I. Plötzlich wieder völlig abgemeldet. Also wenn man gesagt hat, ich bin Morris, wenn ist was? Das ist völlig weg. So, also geht manchmal sehr schnell. Und dann stand in einer nicht ganz wohlwollenden Kritik zu Lustra von Echo Belly, dass manche Lieder ja nach Morrissey klingen. Und das war im Gegensatz zu, wenn man sagt, klingt wie Smiths, eher negativ.
Mhm.
Das fand ich echt seltsam.
Also ich fand das vier, als ich jetzt diese Platte angehört habe, dachte ich, das ist echt cool.
Everyone's Got One heißt die.
Ja, schöne Platte und mit mindestens 4, 5, 6 grandiosen.
So viele
grandiosen. Ja, ich finde die wirklich toll. Ich hatte das Nachfolgealbum, ich fand die Sängerin
On
wunderbar.
Heißt
ja, On.
Ja, die Sängerin.
Ganz tolle Stimme, tolle Frau auch, sieht ganz toll aus. Und vor kurzem Britpop-Doku auf Arte, immer noch
eine ganz tolle Frau. Ja, die sind wieder unterwegs. Ja. Nach dem Last Straw-Album hier hieß es irgendwie so, das war jetzt alles zu viel und viel zu viel Gedöns, Lieder schlechter als der Sound, bla 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 bla. Aber ich finde es gut. Mir fiel was auf bei unserem Podcast. Wir leben ja in einer Zeit, in der man aufpassen muss. Und wir sagen ganz oft, sieht ganz toll aus. Hm. Darf man nicht.
Darf man nicht.
Darf man
nicht. Ja, weiß ich. Auch aber ich fühle mich auch immer ein bisschen schlecht.
Vor allem bei Postino, wo ich sage, ich habe nicht mal gesagt, der hat tolle Brüste oder Dekolleté oder
so. Ja, aber man kann doch sich sagen, dass jemand eine schöne Frau ist.
Oder Barbara
Schöneberger. Und immerhin heißt ja unser Podcast auch Pop und Pubertät.
Ja, stimmt. Ja. Barbara Schöneberger hat vor kurzem gesagt, dass sie ihre Karriere teilweise auch darauf aufgebaut hat, dass sie halt das auch eingesetzt hat und dass das eigentlich ja völlig okay ist. Ich finde es eigentlich...
Jetzt habe ich aber gelesen, ich habe doch von Julia Ormond gesprochen, hast du auch gelesen?
Nee,
ja. Was?
Ach so,
Weinstein. Zum Sex gezwungen von Weinstein und ihre Karriere danach eigentlich am Ende kam nie mehr auf die Beine.
Es gibt jetzt natürlich Leute, die sind nicht so wie wir, also Schöngeister, die das Schöne feiern, die Künste, die schönen Künste und so, sondern die sind ja da ganz anders unterwegs. Die sabbern und sagen dann, ich habe Macht und du machst jetzt das.
Ach so, ja.
Sonst, dann ist ja sowas von widerlich und eigentlich das Gegenteil von dem, was in uns so vorgeht, sage ich jetzt
mal. Würde ich auch sagen. Das unterschreibe ich sofort. Ich habe jetzt ein Problem. Ich habe noch etliches.
Und was? Wir sind
schon wieder bei 90 Minuten. Und ich
scheue
mich dafür. Komm, entweder mache ich jetzt einen Schnelldurchgang und guck mal, wie weit wir kommen.
Ja, ich werfe auch immer nur so.
Also das Problem ist, vielleicht schaffen wir es in 10 Minuten.
Ja.
Eine meiner Lieblingsbands aus den späten 80ern und frühen 90ern, King's X, haben die Schnauze voll, jetzt mit ihrem alten Stil noch um Erfolg zu buhlen. Es wird eh nichts mehr und sie werden kompromissloser und härter. Brandon O'Brien produziert diese Platte, sie heißt Dogman. Sie gilt auf Spotify als eine der populäreren, vor allem der Titelsong Dogman. Die Platte ist aber insgesamt für King's X-Verhältnisse relativ sperrig. Sie werden eigentlich noch weniger, es ist noch weniger Schönklang drauf, es ist noch weniger Harmoniegesang und dieses, was die ersten drei Alben halt so ganz speziell gemacht hat, diese tolle Mischung aus Beatles, Metallica und Jimi Hendrix, sie werden härter und auch ein bisschen fieser. Und die Platte ist insgesamt wirklich die schwächste jetzt bis dahin. Dogman, ein ganz tolles Lied natürlich. Cigarettes noch, Flies and Blue Skies. Ansonsten, eine Platte, die ich jetzt so nicht mehr durchhören mag heute und auch damals.
Du hörst keine Platte gern durch.
Reingekommen
bin. Eine Frage, vielleicht blöde Frage. Brandon O'Brien hat was mit Pearl Jam zu tun?
Ja, hat auch Pearl Jam, Bruce Springsteen produziert. Sehr angesagter Mann. Aber hat immer so ein bisschen so einen harten, kompromisslosen Sound. Arg trocken. Und das wollten die auch damals. Mhm. Und das hat für sie, also für mich, nicht mehr so gut funktioniert dann.
Okay.
Auch kompromissloser und härter werden Dream Theater mit ihrem dritten Album. Ich habe gelesen, nach dem Riesenerfolg von Images and Words mit dem Hit, sogar Pull Me Under, hat die Plattenfirma was Ähnliches erwartet und sie haben ein Demo eingereicht und die Plattenfirma hat es ihnen zurückgegeben, hat gesagt, so nicht, nochmal Hausaufgaben machen, nochmal bessere Songs schreiben. Die Platte heißt Awake und finde ich auch nochmal geil. Ist aber härter, wird jetzt härter und wird sperriger ein bisschen und ein bisschen fieser. Auf jeden Fall nicht mehr so schön und melodiös wie die Images and Words und war auch kein großer Erfolg. Und danach habe ich dann Dream Theater für lange Zeit ein bisschen aus den Augen verloren.
Und Prog-Fans?
Prog-Fans, es gilt heute als Klassiker natürlich, das Prog-Rock und Dream Theater sind natürlich das Maß aller Dinge eigentlich bis heute. Und haben eigentlich ja diesen Prog-Metal-Boom, von dem man ja heute fast immer noch sprechen muss oder wieder, eigentlich eingeleitet.
Ja, da gibt es eine Menge Zeug, unser Schlagzeuger bringt da immer.
Ja, da gibt es das Uferlos.
So, yes, okay.
Jetzt kommt noch was ganz Feines, nämlich Zakk Wylde, der ja der Rockwelt bekannt wurde als ganz blutjunger Gitarrist von Ozzy Osbourne mit einem sehr eigentümlichen Ton, den man sofort raushören konnte, immer mit diesem Oberton, den er immer noch mit dabei hat. Der Mann kann nicht nur Gitarre spielen, sondern er kann singen wie Hulle. Und er hat ein Projekt und es heißt Bride and Glory. Und es ist so wie Lynyrd Skynyrd auf Steroiden oder so nochmal ein paar Umdrehungen härter, ein bisschen fieser. Südstaaten, Hardrock, wirklich ganz, ganz toll. Und der Typ kann singen wie, ja, irgendwie Ronnie Van Zandt, nochmal ein paar Umdrehungen inbrünstiger und lauter und fieser und rockiger und röhriger. Unglaublich, dieser Typ hat ja irgendwie etliche Projekte am Laufen. Mittlerweile sieht er ja aus wie so ein, weiß nicht, also ein bärtiger Biker.
Bärtiger Biker wäre ein guter Name.
Ganz tolle Platte. Ich glaube, sie haben nie mehr eine weitere Platte gemacht.
Ich habe den Namen noch nie gehört. Ich habe, glaube ich, nicht in der Rockwelt gelebt.
Alice Cooper darf man nicht unterschätzen, was der Mann gemacht hat nach Poison, nämlich ganz tolle Platten.
Gibt es ein Leben etliche, nach Poison?
Ja. Die Platte von 1994 heißt Last Temptation und es sind auf jeder Alice Cooper Platte immer ganz, ganz tolle Perlen drauf. Es gibt wenig Platten, die man jetzt unbedingt, wo ich sagen würde, die braucht man unbedingt und muss man von vorne bis hinten durchhören, aber auf Last Temptation zeigt er, dass er, und das hat er ja immer schon gemacht, auch wirklich extrem tolle und melodiöse Songs schreiben kann, die fast ein bisschen an Paul McCartney oder an ELO gemahnen.
Cleansed
by Fire oder It's Me wären meine beiden Anspieltipps von Last Temptation. Und noch ein Zusatz, weil wir in der 2000er Folge habe ich ja um Gottes Willen eine Alice Cooper Platte vergessen, die vielleicht seine beste ist nach Poison und nach Hey Stupid, nämlich Brutal Planet. Und da ist auch der Nachfolger eigentlich von Only Women Bleed drauf. Alice Cooper, ja einer der großen Feministen des Hard Rock, was viele nicht wissen. Take It Like a Woman, eine sehr berührende Geschichte von einer ja, einer missbräuchlichen Beziehung. Also wie eine tolle, junge Frau, Highschool-Queen, beliebt, ja, halt sich mit dem falschen Typen einlässt, der sie dann misshandelt. Daddy's Little Princess und so weiter. Und dann irgendwie, man hat es nicht kommen sehen. Take It Like a Woman heißt das Lied. Das berührt mich jedes Mal ganz, ganz arg, wie er das in Worte fasst, diese Geschichte. Und ein wunderschönes Lied. Aber eben dann auch solche Brecher wie Brutal Planet oder Sanctuary. Unbedingt Anspieltipps. Da ist eine ganze Menge tolles Zeug drauf auf diesen späteren Alice Cooper Platten. Auch wenn die ganz aktuelle, obwohl das Cover ganz toll ist, finde ich, echt schwach ist.
Ein Lied habe ich im Radio gehört, war okay.
Ja.
Ich schiebe noch kurz was ein.
Unbedingt.
Das Stück Bandscheibenvorfall stammt von einer Frau namens Ingrid Lausund. Und dort kommt eben dieses R.E.M.-Lied vor. Ob das jetzt so im Drehbuch steht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das in dieser Aufführung, die ich aus verschiedenen Gründen sehr lustig fand.
Bush, eine englische Alternative Band, kommen plötzlich auch noch aus der Deckung. 16 Stone heißt ihr Debütalbum. Und ist ein Lied drauf, das ich damals wahnsinnig toll fand. Everything Zen. Spotify belehrt mich jetzt, dass es gar nicht das beliebteste ist, wo ich dachte, das ist eigentlich selbsterklärend, sondern da kommt noch vorher eine eher so eine Ballade. Glycerin, der Sänger, wie heißt er?
Rossdale.
Ja, genau, wurde ja dann später auch so ein Tabloid-Celebrity.
Der Mann von Gwen Stefani, die sich kaputt operiert hat.
Ja, schade dafür.
Schade.
Ja. Die Smashing Pumpkins bringen B-Seiten raus. Piscus Iscariot.
Sind wir jetzt schon bei B-Seiten?
Mit Blow Away.
Finde ich gut.
Einem wunderschönen Lied. Und Soothe, zwei ganz tollen Lieder. Allein deshalb lohnt sich diese Platte. Und nochmal Grunge. Candlebox machen ihr Debüt. Auch eine Band, die immer so im Schatten blieb von den großen Grunge-Giganten. Aber das Debüt sind auch aus Seattle und auf dem Debüt mindestens zwei ganz, ganz grandiose Lieder, nämlich You und Far Behind. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter mit einer Band mit dem Namen Cake, die hier ihr Debütalbum machen, über die werden wir noch viel sprechen, die machen ganz, ganz, ganz tolle Platten die nächsten Jahre. Auf dieser Platte deutet sich schon an, wo das hinführt. Sie werden ja dann richtig bekannt mit ihrer ganz tollen und schrägen und kaputten Coverversion von I Will Survive. Und diese kaputten Gitarren und diese seltsame Trompete und dieser eigentümliche Gesang, all das kann man hier schon hören. Aber ich würde den Einstieg dann mit dem Nachfolger von 95 oder 96 dann lieber empfehlen. Dann noch eine ganz interessante Band, zwei vermeintliche Brüder, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich Brüder sind, Gene und Dean Ween, mit ihrer Platte Chocolate and Cheese, auch eines der auffälligeren Cover der Rockgeschichte, aus bestimmten Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Und die hatten einen ganz tollen Hit drauf, eigentlich fast wie eine Soul-Persiflage. Ween sind ja auch immer gern mal dabei, Stilrichtungen, Bands zu karikieren eigentlich mit ihren Songs. Und da ist ein Song drauf, das so auf der, eine Gratwanderung eigentlich zwischen Persiflage und aber trotzdem was total Originellem und ganz Tollem. Freedom of 76. Und dann haben sie auch noch so eine seltsame Gangsterballade mit spanischem Akzent gesungen, die ich auch immer sehr toll und witzig fand. Buenos tardes, amigo. Dann die guten alten Rolling Stones sind zurück mit ihrem Album Voodoo Lounge. Love is Strong hieß der Hit damals, auch der im Radio hoch und runter gespielt damals. Was? In der Fabrik.
Nie gehört.
Und
Love is Strong.
Love is Strong. Das lief jeden Tag auf SWF 3. Jetzt habe ich was Interessantes. Es gibt einen Film mit Ralph Fiennes und Tilda Swinton, der heißt A Bigger Splash. Sie spielt einen Mega-Rockstar, Popstar, eigentlich so in der Dimension von Madonna. Und er einen Musikproduzenten, der das Album Voodoo Lounge produziert hat. Und er erzählt so Anekdoten, wie er dann Keith Richards dazu gebracht hat, auf Mülltonnen irgendwie Percussion einzuspielen und so weiter. You Got Me Rockin' war noch ein, ich glaube, die zweite Single und ganz tolle Lieder, Out of Time, The Worst, New Faces, Moon is Up. Die Stones-Platten aus den 90ern, die zwei, die sie gemacht haben, haben immer ein paar Lieder zu viel und auch ein paar unnötige. Aber es sind wirklich auch immer ein ganz, ganz wunderschöne, vor allem die ruhigeren Lieder, ganz originelle und tolle Songs drauf. Und auf Voodoo Lounge sind es mindestens 5 oder 6, die ich unbedingt in jede Stones Playlist empfehlen würde. Ben Harper macht sein Debütalbum. Ich habe Ben Harper mal beim ZMF in Freiburg gesehen und ich hatte das Gefühl, das ist ein Gottesdienst. Die Leute wirklich entrückt und am Schluss stehende Ovationen, minutenlang diesen Mann gefeiert, der einer der Künstler ist, die Menschen berührt wie wenig andere. Oder das hat immer fast was Spirituelles, finde ich, sein Gesang. Man hat da auch das Gefühl, und sein Gitarrenspiel natürlich, man hat immer das Gefühl, er ist einer von den Guten. Und auf der Platte als Anspieltipps Mama's Got a Girlfriend, Forever und Waiting on an Angel. Pulp, auch nochmal Britpop, machen noch nicht ganz den großen Wurf, der kommt erst 95, aber sie deuten schon an, dass sie da nochmal wirklich was beizusteuern haben zum Britpop und nochmal eine neue Facette reinbringen. Jarvis Cocker ja so nochmal ein neuer Typ nach diesen proligen Gallagher-Brüdern und diesen Mittelklass-Bo Damon Albarn kommt jetzt irgendwie noch so der nerdige Intellektuelle dazu mit seiner dicken Brille. His and Hers heißt die Platte und auf Babies oder Lipgloss deutet sich schon an, zu was für Großtaten die noch in der Lage sein werden in den nächsten Jahren.
Jarvis Cocker. Es gibt Jarvis ein schönes Cocker. Interview mit ihm und Paul McCartney von vor ein paar Jahren. Ich glaube, an der alten Grundschule von Paul McCartney oder so. Schönes Interview.
Ja, gut. Dann gibt es noch eine Band namens Fish mit PH. Die galten so als Nachfolger von Grateful Dead, weil sie auch sehr lange Konzerte und sehr viel im Jam-Bereich aktiv waren. Und ich hatte die Platte Hoist von 94 und da war ein ganz, ganz grandioser Song drauf, nämlich Sample in a Jar, der auf jeden Fall in die Playlist kommt. Und auch ein Lied, das ich immer mal zitiere bei Gelegenheit, If I Could, I Would. Und jetzt noch das zweite Versäumnis von Dimmery. Auch unverzeihlich, Johnny Cash, American Recordings 1.
Hat er vergessen.
Hat er nicht drin. Und man muss sagen, von den American Recordings, von den 4 oder 5 zu Lebzeiten, ist es vielleicht die schwächste, aber sie ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil sie Johnny Cash rehabilitiert, weil sie ihn aus der Lächerlichkeit und Versenkung rausholt und verantwortlich ist natürlich wieder kein geringerer als Rick Rubin. Die Platte selber ist sehr traditionell, sehr folkig und es sind keine so, er hat noch nicht dieses, ja, wir covern jetzt Soundgarden und Beck und so. Er covert Leonard Cohen, das ist ja noch relativ naheliegend, mit Bird on a Wire. Und es sind sonst Traditionals drauf oder neuere eigene Lieder. Aber er taucht jetzt auf im aktuellen Kontext, nämlich mit einem fantastischen Musikvideo von Anton Corbijn mit Kate Moss in der Hauptrolle und eine klassische Mörderballade natürlich, von denen ja etliche schon hat, Delia's Gone. Und damit geht's jetzt los, diese unfassbare zweite oder dritte Karriere von Johnny Cash, die Auferstehung, die ihn ja nochmal endgültig unsterblich gemacht hat. Ja, und ich habe immer noch mehr, aber ich glaube, ich höre jetzt einfach auf, weil die Zeit ist um.
Sag doch einfach und, ein paar Namen.
Ja, Hootie and the Blowfish. 10 Millionen verkaufte Platten in den USA.
Typische SWF-3-Band.
Kein Entrinnen gab
Oder?
Es von dieser
SWF-3-Band.
Band. Ja, ich weiß nicht, waren die bei uns auch so bekannt?
Ja, das hört man halt mal öfter gehört.
Dann Only Wanna Be With You hieß der große
Hit. Marcy Playground und Matchbox 20, plötzlich 100.000 verschiedene Namen.
In Amerika unfassbar, wie groß die waren. Mellencamp macht Dance Naked und auch da lief einiges im Radio, nämlich Dance Naked und Wild Night. Brothers, noch ein ganz tolles Lied und Mellencamp zu dieser Zeit, immer eine absolute Bank, macht keinen Quatsch, kann man jede Platte anhören, von vorne bis hinten. Ein ganz, ganz toller Künstler, über den wir 2000 schon gesprochen haben, Elliot Smith macht sein Debüt, Roman Candle, wäre was für dich, unbedingt anhören.
Ja, ich habe
jedes Lied, berührend, schön, 4 Spur zu Hause, Wohnzimmer aufgenommen und jeder Ton sitzt, alles ganz, ganz, ganz berührend und schön. Ganz
ja,
toll.
Ich habe eine CD von ihm und er ist ein guter, aber leider
zu früh.
Selbstmord.
Ja. Edie Brickell macht eine Platte, über die es nicht allzu viel zu sagen gibt, außer ein wunderschönes Lied, das ich immer ganz gern gehört habe und auf meiner einer Mix-Kassette hatte mit den schönsten Liedern der 90er, die ich so gesammelt habe, Lieder, die mich beruhigt haben und die mir viel bedeutet haben. Die Platte heißt Perfect Picture Morning. Und das Lied, um das es geht, heißt When the Lights Go Down.
Every Girl Still Lives.
Neil Young macht eine ganz düstere Platte, Sleeps with Angels. Der Titelsong ist Kurt Cobain gewidmet. Und die Platte ist sperrig. Unser Gast Michael Schwab hat in der Neil Young-Sonderfolge die Platte sehr gelobt. Ich komme nie so richtig rein. Sie ist mir zu düster insgesamt.
Hör ich mir an.
Dann haben wir Radiohead, die eine EP rausbringen, My Iron Lung, ein Lied, das dann ja auf The Bands nochmal auftaucht und sie zeigen schon, dass da ein bisschen was passiert bei ihnen und dass sie da an was Großem arbeiten. Weird Al Yankovic macht eine Best-of und hier möchte ich an der Stelle das Biopic mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle empfehlen.
Ist da Eat It drauf?
Alles wird da erwähnt, vor allem auch die Affäre mit Madonna. Weird Al Yankovic ist zu dem Zeitpunkt ein Typ, wo die Menschen ihn anbetteln, dass er Lieder von ihnen persifliert, weil das sich immer positiv auch auf die Verkaufszahlen der eigentlich persiflierten Künstler auswirkt. Und dann noch eine tolle Platte, werde ich doch noch fertig, nämlich Page and Plant machen eine Live-Platte, sie heißt No Quarter und es war damals eine MTV Unplugged Session auch, die auch sehr, sehr viel lief im Musikfernsehen mit so marokkanischen Musikern noch dabei und ganz vielen Streichern und Percussion-Spielern und da ist eine unfassbar ekstatische, euphorisierende Version von Kashmir drauf. Mit afrikanischen Elementen drin und einem völlig absurden Eigenleben, das dieses schon grandiose Lied entwickelt dann.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich,
Case Joyce stand da noch.
Case Joyce haben noch ihr Debütalbum.
Aber erst 2 Jahre später mit Not an Addict, eigentlich mit einem Hit im Gepäck.
Queensryche machen Promised Land mit 3-4 guten Liedern, aber dann auch eine Menge Quatsch. Und da zeigt sich schon, dass diese Band so ein bisschen den Faden verliert und sich auch entzweit. Jeff Tate, der Sänger übrigens, mit Inhaber eines Weinguts im Kaiserstuhl in Endingen, wo er auch immer mal wieder zur Weinlese dann
beim Linde
kommt
Linder,
und auftritt auch dort wohl, wie immer mal in der hiesigen Zeitung zu lesen ist.
Echt jetzt? Muss ich gleich Herrn Linder anrufen.
Und das Letzte noch, die Eagles machen eine Tour, obwohl sie geschworen haben, eher friert die Hölle zu, als dass sie sich nochmal wieder vereinigen. Ich habe gerade eine Biografie über die Eagles gelesen, hochinteressant. Und es gab nur einen Grund, zu dem sie nie Nein gesagt haben, und das war Geld.
Oh,
Hell Freezes Over. Live-Platte, die damals sehr populär im Radio auch war, nämlich die Unplugged oder diese akustische Version von Hotel California, die nochmal ein Hit war dann auch und wirklich auch schön arrangiert mit so spanischen Elementen oder dieses spanisch-mexikanische noch mehr rausgestellt hat. Drei neue Lieder waren auf der Platte, die waren glaube ich auch nochmal ein, zwei Single-Hits und Chart-Hits dabei. Ansonsten ist es eigentlich ein gutes Unplugged Live-Dokument nochmal der größten Eagles-Hits.
Stimmt's, dass Diana Ross gestorben ist?
Oh, ich weiß es nicht.
Mein ich.
Ich las nichts.
Mein ich.
Okay. Dann bin ich jetzt doch aber fertig. Und über Diana Ross sprechen wir dann nächstes Mal vielleicht, wenn sich das bestätigen sollte. Aber das ist jetzt ich natürlich nochmal ein Knaller zum Abschluss.
Ja, nichts Schönes, aber ich gucke das schnell nach,
ja.
Während du... Hier
jetzt haben wir nochmal ganz
schön.
Ja. Also, ich möchte mich verabschieden. Das war nochmal eine Menge Zeug, teilweise im Schnelldurchlauf und schneller, als es die Alben vielleicht verdient haben. Dafür haben wir über andere doch sehr ausführlich gesprochen. Das Jahr 1994 ist damit beendet und wir hören
uns bald wieder. Ich habe da Quatsch mit erzählt.
Verschiedenem, die sozialen Medien und der News-Ticker kann natürlich schon auch in die Irre führen, mal und so. Scheint es jetzt auch geschehen zu sein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle
schon
mal. Ah doch, oder noch nicht.
Sie starb am 12. Oktober.
Das ist ja heute. Diana Ross.
Also steht ja. Hier.
Dann müssen wir das mal nächstes Mal ausführlicher erörtern und wünsche alles Gute. Einen schönen Herbst, wenn er dann irgendwann mal eintritt.
Da schließe ich mich an.
Red nicht durch. Ciao.
Tschüsschen.
So, jetzt kommt noch kurz ein Nachtrag. Klaus, der Social Media Junkie, saß einem Hoax auf.
Frechheit.
So, erklär mal.
Ja, ich habe das irgendwo mal gelesen, Max Moll zu zitieren.
Gerade eben, während ich wahrscheinlich irgendwas total Bahnbrechendes und Wichtiges erzählt habe,
hat er
an seinem Handy rumgespielt und dann irgendwas gelesen und
nein,
rausgeseiert. Das ist genau das Problem mit dieser Generation.
Zeig nur mit dem Zeigefinger auf mich. Ich habe das irgendwo im Hinterkopf gehört. Ich weiß nicht, wo es... Ich war ja gesperrt.
Im Hinterkopf. Das muss ja heute passiert sein. Wie soll das in den Hinterkopf? Das war ganz vorne noch direkt.
Weil du Vorderlappen.
Ein ADHS-Kind sofort auf jeden neuen Reiz springst, anstatt...
Ja, natürlich. Also es war ein Hoax, ein neues Wort.
Diana Ross
erfreut sich bester Gesundheit, genauso wie Morgan Freeman, der vor ein paar Jahren schon mal tot war.
Elvis auch und Paul McCartney.
Was soll das jetzt?
Elvis lebt?
Ja, Elvis lebt.
Ciao. Sag tschüss.
Ich sag, nö, ich will nicht.